zwischen Poesie und Wahnsinn. Manchmal? Ja, manchmal lernen wir Menschen kennen, die sich auf Anhieb gut anfühlen. Mit ihrer Art zu reden, ihrer Art zu interagieren, ihrem Mindset, das gleichsetzt, ihrem inneren Lächeln, ihrem Äußeren auch. Sie sorgen für ein Wohlgefühl, sie sorgen für eine gute Freundschaft. Mit ihrer Art, wie sie motivieren, wie sie dein Leben positiv beeinflussen, mit jedem Wiedersehen noch toller werden. Manchmal? Ja, manchmal lernen wir Menschen kennen, die brauchen wir einfach in unserem Leben.
Übrigens, also ja, wenn du meinen Podcast immer bis zum Schluss laufen lässt, kommt meistenteils immer noch mal hinter dem Outro noch ein Stück. Das ist immer so ein Easter Egg. Hast du schon mal entdeckt?
Hey, das ist mir jetzt gar nicht so bewusst, ehrlicherweise. Muss immer schon. Das hast du dir von Marvel abgeschaut.
Hey, da bist du ja wieder. Zwischen Poesie und Wahnsinn heißt dieser Podcast und es ist schön, dass du wieder zuhörst. Mit dem Berliner Marathon im Jahr 2021 hatte ich mich ja von Langdistanzen verabschiedet, das wissen so einige, nur um dann im Jahr darauf zu entscheiden, doch wieder auf die Ultradistanz zu gehen. Sag mal, Thorsten, hattest du eigentlich auch schon mal solche Gedanken?
Hi Matthias, danke erstmal für die zweite Folge in deinem Nummer Podcast.
Nummer 2.
Ich bin sehr stolz, dass ich es bis hierhin geschafft habe. Ich hatte tatsächlich schon die Gedanken und bin sogar schon einen Ultra gelaufen. Jetzt ist natürlich immer die Frage der Fragen, wo fängt eine Ultradistanz an? Ist es bei 42,3 Kilometern oder ist es bei 45 Kilometern oder erst bei 100 Kilometern? Nein, also ich kann dir gar nicht mehr sagen, in welchem Jahr, aber ich bin einen 50-Kilometer-Wettkampf gelaufen.
Ja, Ultra, auf jeden Fall.
Das ist ein Ultra, oder? Dann ja, kann ich da quasi, dann kann ich da mein persönliches Häkchen hintermachen, hinter der Ultradistanz. Genau. Weil bis dato, danach hatte ich nicht mehr so dieses große Empfinden, Lust, Begehren, nochmal eine Ultradistanz zu machen. Klar, Ironman ist natürlich auch in gewisser Weise eine Ultradistanz, weil man lange unterwegs ist. Aber rein läuferisch hat es mich bis dato noch nicht gereizt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich kenne das aus meiner persönlichen Vergangenheit, was das Laufen anbelangt. Ich hatte es in der ersten Folge ja auch schon erzählt. Ich konnte mir auch nie vorstellen, länger als 10 Kilometer zu laufen. Deswegen sag niemals nie und wer weiß, vielleicht bin ich irgendwann an der Startlinie und laufe vielleicht noch 100 Kilometer.
Läufst deine 100 Kilometer Lauf, dann lade ich dich wieder in den Podcast ein, um dann über die 100 Kilometer zu sprechen.
Okay, das ist dann jetzt natürlich schon ein guter Punkt. Dadurch reizt es natürlich jetzt doch, weil eine dritte Folge mit dir würde mich natürlich sehr ehren.
Das Triple, hey.
Ja, ja. Das wäre gut.
Es ist ungefähr ein Jahr her, glaube ich, vor einem Jahr ungefähr, da haben wir die Podcast-Folge aufgenommen mit dem, also da war ja dieses Ironman-Thema und ich würde fast sagen, also wenn man mal über die Zeiten hinweg denkt, je nachdem wie lange man braucht, aber so wenn du 8, 9 Stunden, 10 Stunden brauchst, dann ist das ja schon vergleichbar mit einem Ultra, weil die Anstrengung ja über die Zeit hinweg ist nicht die gleiche, aber du hast ja eine kontinuierliche Anstrengung dabei und damit finde ich, ist das auf jeden Fall vergleichbar und ich glaube, da fällt dann natürlich auch schon der Gedanke in die Richtung, dass man das definitiv schaffen kann. Also auch wenn du schon die 50 gelaufen bist, ich glaube, da geht auf jeden Fall noch mehr. Vor allen Dingen, du kennst ja das, wenn man alt wird, dann ist ja so dieses, was kann ich denn noch alles machen? Mist, was habe ich denn in meinem Leben noch nicht gemacht? Und ich glaube, das ist auch, das habe ich schon festgestellt bei vielen Ultra-Veranstaltungen, da sind so 50er, 60er Jahre Männer, die Ultras laufen, einfach weil die sagen, naja, Mensch, ich muss mich doch immer mal wieder austesten.
Ich werde nicht alt, deswegen kenne ich das nicht.
Sag das nicht.
Nein, du hast vollkommen recht. Unser Arbeitskollege Nils, der sagt auch immer, Thorsten, du bist doch noch so jung und warum läufst du denn jetzt schon Marathon und nutzt doch mal dein, in Anführungszeichen, Talent für die kürzeren Distanzen, versuch doch da noch schneller zu werden. Wenn du älter wirst, kannst du immer noch auf die langen Kanten gehen. Aber ja, das... Deswegen, das stimmt schon. Ja. Jetzt aktuell ist für mich eher so die Marathon-Distanz, die mich reizt. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwann dann vielleicht doch mal der erste 100-Kilometer-Lauf winkt. Und wie du sagst, es sind ja dann wirklich auch eher die höheren Altersklassen. Und es hängt ja auch schon auch mit der Genetik zusammen, dass du so rein, wenn man über Muskelfasern spricht, dass du die schnellen Muskelfasern über die Jahre hinweg verlierst und dementsprechend auch mehr langsame Muskelfasern hast und dementsprechend auch gerade was die ganzen Ausdauerdisziplinen anbelangt, kannst du eben auch noch im hohen Alter sehr, sehr gut Leistung bringen, wo es immer schwieriger wird oder irgendwann dann auch unmöglich, je nachdem, von welchem Leistungsniveau du kommst, ja, dich über 100 Meter beispielsweise zu verbessern. Das
Ja, das stimmt.
ist irgendwann einfach unmöglich. Aber im Ausdauerbereich ja, sind ja teilweise keine Grenzen gesetzt. Ne? Ja.
Ja, definitiv nicht. Also ich glaube, das ist dann, also das ist tatsächlich auch so ein, ja, also auch, ist ja auch eine Gewöhnungsgeschichte. Ich meine, die wenigsten werden das auf einen riesengroßen Leistungspunkt machen, sondern einfach nur, weil sie halt die Ausdauer dazu haben und die Disziplin auch dadurch haben. Also so sehe ich zumindest auch bei diesen Ultraläufen, die ich bisher gemacht hatte, wenn ich mit jemandem zusammen unterwegs war. Man hat ja dann ein bisschen Zeit zu erzählen, so. Und da waren dann schon welche bei, haben schon Enkel gehabt und haben über einen dicken Bauch gesprochen, sind auch mit ihrem Bauch gelaufen. Die haben dann auch noch ein Bier auf der Ultradistanz getrunken, das ist ein typisches Rennsteig-Feeling. Wo ich mir dann immer sage, ja, aber er zieht halt die 100 Kilometer durch und das ist schon erstaunlich.
Das ist wirklich erstaunlich. Aber du hattest gesagt, Ironman-Distanz ist schon vergleichbar mit dem Ultra. Also sicherlich, ich würde jetzt so einen Ironman vielleicht mit einem 100-Kilometer-Lauf vergleichen. So, ich meine, rein auf die Dauer bezogen, roundabout. Vielleicht ist man über 100 Kilometer, auch je nach Stärke, vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer. Aber so roundabout kommt das, glaube ich, ganz gut hin. Aber der Vorteil beim Triathlon oder beim Ironman ist natürlich, dass du drei unterschiedliche Disziplinen hast und
Ja,
dann auch,
stimmt.
es ist vom Kopf her, es ist nochmal so ein bisschen einfacher, weil du ja auch immer so dich so von Disziplin zu Disziplin hangelst. Und es sind einfach auch unterschiedliche Muskelgruppen, die beansprucht werden. Und das macht es natürlich auch einfacher, als wenn du wirklich 8, 9, 10 oder noch mehr Stunden läuferisch unterwegs bist. Das stelle ich mir wirklich sehr hart vor und da habe ich auch meinen größten Respekt vor. Deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, nur weil ich einen Ironman schaffe, würde ich auch direkt auf Anhieb 100 Kilometer schaffen, auch wenn ich da vielleicht sogar ein bisschen schneller wäre von der Endzeit her. Aber ja, nein, spannend ist es. Spannend ist es und ich verfolge natürlich auch dein Projekt, das ja dann im Juni startet,
Ja,
ne?
genau,
Richtig?
Ende
Ja.
Juni, 25.06. 25.06., 75 Kilometer. In der letzten Folge schon gesagt, ich habe so einen Respekt davor. Also alleine schon, wenn man drüber nachdenkt, ne, du läufst jetzt, ich meine, du bist gerade frisch 33 Kilometer gelaufen. Also hast heute ein Training gehabt mit 33 Kilometern. Wo viele jetzt auch, also wenn ich das mal sehe, ne, nach dem Halbmarathon jetzt am Wochenende, liegen dann flach, haben 3, 4, 5 Tage, brauchen halt einfach und du nimmst einfach nach 33 Kilometern mal eine Podcast-Folge auf. So
Ja,
geil.
ich hab natürlich jetzt auch ein großes Ziel, ein großes persönliches Ziel mit dem Marathon in Zürich in 2,5 Wochen. Und ja, klar, der Halbmarathon, der lief natürlich super. Ich habe dann einen Tag später, ich wollte gerade sagen, Pause gemacht, ist nicht ganz richtig. Waren ja doch einige,
Nee,
die in
hat
Berlin
durchlaufen.
gewesen sind, von Freunden und Kollegen. Genau, wir waren ganz entspannt laufen, tat auch gut, aber den Tag danach habe ich erstmal eine Laufpause gebraucht, weil die Waden haben schon ja, nach einer Pause geschrien, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen habe ich da erstmal, saß ich nur locker eine Stunde auf der Rolle und das hilft auch. Und ja, aber klar, muss weitergehen und ich brauche noch zwei lange Läufe. Jetzt nicht mehr. Einen habe ich jetzt heute gemacht. Genau, nächste Woche Dienstag noch einen und dann ist quasi mein Marathontraining für Zürich soweit abgeschlossen. Genau, und heute dann eben auch die längste Distanz, die ich in der Vorbereitung gelaufen bin, mit 33 Kilometern. Ja.
Aber wir hatten ja im letzten Jahr mal darüber gesprochen, das war der 9. Marathon. Theoretisch, oder nach dem Sprech im letzten Jahr wäre ja in diesem Jahr Nummer 10 dran gewesen.
Ironman,
Aber,
meinst du,
ja,
ne? Ja,
Entschuldigung,
kein
ah
Problem.
Gott, wir haben so viel Marathon gequatscht. Der 9. Ironman war letztes Jahr, genau, und in diesem Jahr sollte Nummer 10 folgen, aber folgt nicht.
Folgt nicht, genau.
Was ist der Grund?
Der Grund, also es lief letztes Jahr wirklich sehr gut für mich.
Deswegen.
Wir hatten uns im April oder Mai, genau, vor einem Jahr unterhalten und das Training war wirklich hervorragend. Also ich hatte eigentlich kaum Hat es mich überhaupt mal zurückgeworfen während des Trainings? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern.
Ich glaube, du hattest mal zeitweilig was mit, wir hatten so halt mit Achillessehne, aber das war jetzt irgendwie nicht so gravierend. Ja. Da hast du mal 2, 3 Tage Pause gehabt, aber sonst.
Ja, genau. Achillessehne und Oberschenkel hat mal gezwickt, aber ja, das, ich konnte dann trotzdem Radfahren oder irgendwas anderes machen. Also die Vorbereitung lief perfekt. 9 Monate von Oktober bis Ende Juni. Und auch das Rennen lief wirklich sensationell für mich. Wirklich neue Bestzeit im Schwimmen, theoretisch gesehen auch eine neue Bestzeit im Radfahren, aber die Radstrecke war auch ausgeschrieben, 3 Kilometer länger, dementsprechend konnte ich jetzt so, was die Zeit anbelangt, keine neue Bestzeit aufstellen. Okay. Und schlussendlich hinten raus noch meine zweitstärkste Laufzeit, aber summa summarum eine neue Ironman-Bestzeit für mich im letzten Jahr. Und ich war natürlich total euphorisiert und hatte mir dann auch vorgenommen, weil letztes Jahr hat es nicht geklappt mit der Hawaii-Quali. Auch da hatten wir drüber gesprochen, war jetzt für mich nicht das primäre Ziel, aber ich hätte es natürlich dankbar angenommen, wenn es geklappt hätte. Ich glaube, es war sogar, meine Altersklasse war die einzige Altersklasse, in der ich den Slot nicht bekommen habe. Also in allen anderen hätte ich ihn gehabt. Aber so ist es natürlich manchmal im Leben. Und ich hatte da sind wir wieder beim Alter. Und da hatte ich mich dann darauf gefreut, dass ich quasi dieses Jahr eine Altersklasse höher rutsche. Hatte mir auch vorgenommen, dieses Jahr beim Ironman zu starten. Aber ja, mit dem ganzen Switch weg von Hawaii nach Nizza hat für mich der Reiz irgendwie gefehlt. Also ich muss auch sagen, das Ironman-Training so gut wie es lief und eben auch der Ironman, war danach ein bisschen die Luft raus. Ich hatte schon Lust zu trainieren, aber ich konnte mir nicht mehr vorstellen, nochmal so viel zu machen. Und auch jetzt, unsere Kollegin Jana bereitet sich auf ihren ersten Ironman vor und die trainiert mehr oder weniger mit einem ja doch sehr ähnlichen Plan, mit dem ich trainiert hatte. Und wenn ich ihre Einheiten sehe, dann ziehe ich da den Hut vor, wohl wissend, dass ich das letztes Jahr auch gemacht habe. Aber für mich ist es gerade einfach unvorstellbar. Okay. Genau. Und ja, der ausschlaggebende Punkt war eigentlich, dass nicht auf Hawaii stattfindet, die WM dieses Jahr, sondern in Nizza. Da habe ich gesagt, nee, das macht für mich nicht den Reiz aus. Für mich ist es dann wirklich Hawaii. Ich werde das Projekt definitiv nochmal angehen, aber nicht in diesem Jahr, auch nicht im nächsten Jahr. Man hat ja dann doch noch ein bisschen Zeit. Und deswegen, ich bin ein sehr, sehr zielstrebiger Mensch, also brauche auch mein Ziel, auch im Sport. Und ja, deswegen beschränke ich mich jetzt quasi aufs Laufen, was natürlich auch sehr herausfordernd ist, wenn man seine Bestzeiten schlagen will, die teilweise jetzt wie beim Halbmarathon 11 Jahre alt gewesen sind.
Das ist der Wahnsinn, absoluter Wahnsinn.
Ja, genau.
1,17, ne?
Bestzeit gewesen? Genau, also ich hatte ziemlich genau vor 11 Jahren, ich glaube sogar auf den Tag genau vor 11 Jahren, bin ich in Berlin den Halbmarathon in 1,18,13 gelaufen. Und genau jetzt am Sonntag in 1:17:46. Und man muss dazu sagen, ich bin auch jemand, der sich, glaube ich, sehr gut einschätzen kann, was die Leistungsfähigkeit anbelangt. Ich hatte im Februar Corona und bin danach irgendwie gar nicht mehr so richtig in Tritt gekommen. Mir haben immer so 5 bis 10 Sekunden auf den Kilometer gefehlt bei gleicher Herzfrequenz. Aber am Sonntag war für mich so der Tag der Tage. Ich hatte gedacht, ich kann vielleicht so eine 1,20 laufen, 1,21. Und ich war total euphorisiert von der Menschenmenge. Bin ja auch viel mit dem Marc gelaufen, auch ein Kollege von uns. Und konnte mich dann noch so pushen auf der zweiten Hälfte. Und dann gehen natürlich immer die Rechenspielchen los im Kopf. Mir fällt das dann irgendwann auch ziemlich schwer, weil der Puls ist am Anschlag und gleichzeitig versuchst du irgendwie noch die Zahlen richtig dir auszurechnen, um...
Von welcher Pace sprechen wir gerade? Du bist bei einer Pace von und rechnest aus.
Also jetzt, genau, also im Schnitt bin ich eine 3,41 gelaufen und die letzten 6 Kilometer in 3,38 und die letzten 3, glaube ich, in 3,30 oder 3,33. Und ja, da habe ich versucht zu rechnen. Ich habe es aber auch wirklich nicht so gut hingekriegt. Irgendwann habe ich mir gedacht, okay, die Bestzeit ist wirklich drin. Das war 2 Kilometer vor Ziel und dann habe ich nochmal überlegt, habe gedacht, okay, ich könnte sogar unter 1,18 laufen, wenn ich jetzt die Beine in die Hand nehme. Und dann ist es immer so ein Spielchen, ne, mit dem Schweinehund und der natürlich versucht, dich zu bremsen. Und dann aber gleichzeitig habe ich mir die ganze Zeit in Hintern getreten und gesagt, komm, jetzt push nochmal und gib alles. Wie oft hat man noch diese Chance, seine eigene Bestzeit zu verbessern? Man weiß ja nie, was passiert. Vielleicht verletzt man sich oder man verliert die Motivation. Und habe ich gedacht, komm, jetzt ergreif die Chance beim Schopf und renn das Ding jetzt einfach nach Hause. Und ich bin einfach so froh und dankbar, dass es geklappt hat. Ja, Wetter, absolut du bist auch geil, mitgelaufen, geil, Wetter war ja super, geil. Es hat einfach alles gepasst, Stimmung.
Ich glaube, das macht auch den Berlin-Halbmarathon so schnell, weil es einfach zu dieser Zeit noch relativ kühl ist, also aber nicht zu kalt, sodass man ordentliche Temperatur beim Laufen hat, dass der Körper nicht so sehr damit beschäftigt ist, runterzukühlen und man grundsätzlich auch auf den Straßen ja sowieso, ich meine, da gibt es einen Anstieg, das ist bei dieser einen Brücke, ansonsten bist du ja relativ flach unterwegs und du kannst ja richtig durchziehen. Also je nachdem, wo du halt startest, aber wenn du vorne startest, bist du ja auch schon prädestiniert für Schnelligkeit. Und ich glaube, das ist echt perfekt gemacht dafür. Ja, also die Berlin-Strecke und die Bedingungen drumherum auf jeden Fall.
Du hast eigentlich auch nur eine tricky Kurve, 180-Grad-Turn, ich glaube bei Kilometer 8 oder so.
Quasi auf dieser Länge.
Auf dieser Länge, genau, da hast du diesen Turn noch drin, der dich vielleicht noch 1-2 Sekunden kostet. Dann eine kleine Kopfsteinpflaster-Passage bei Kilometer 7,3 oder 7,5. aber ansonsten, wie du sagst, ist es einfach ein extrem schnelles Rennen. Zuschauer überall, die dich nach vorne peitschen. Und natürlich durch die Teilnehmerzahl, ich weiß jetzt nicht, wie viele Finisher es waren, ich meine 35.000 Teilnehmer, so um den Dreh rum, Pi mal Daumen. Da ist es natürlich dann auch so, dass du sehr gut in Gruppen laufen kannst. Also auch bei meiner Zeit hatte ich eigentlich immer eine Gruppe. Bei Kilometer 16, 17 war die auf einmal weg. Da waren, ich glaube, eine Wasserstation oder eine Gelausgabe. Auf einmal waren alle weg, vor mir, neben mir, hinter mir, aber es war irgendwie nicht mehr so dieser Zusammenschluss der Gruppe, hatte mich gewundert, aber ja, da geht es dann eh nur noch darum, sein eigenes Ding irgendwie durchzuziehen und bis dahin, wenn du dich wirklich schön an die Gruppendynamik orientierst, in der Gruppe läufst, nicht vorne weg, sondern dich da wirklich in der Mitte läufst, dann hast du natürlich auch so einen Sog, der dich da wirklich mitzieht, ja.
Aber es ist schon krass. Ich meine, der Berlin-Halbmarathon an sich als Veranstalter, ich meine, wir haben den Vorteil gehabt, dadurch, dass On natürlich auch in Berlin sitzt und das mit den Meetings und so weiter immer relativ gut planbar ist, haben wir natürlich auch einen guten Zugang zu dem Berliner Halbmarathon. Du hattest den vermutlich aber schon auf dem Plan gehabt am Anfang deiner Vorbereitung, also innerhalb deiner Saison, weil es ist ja jetzt quasi passend für mich ja auch. Die Distanz war für mich gerade richtig. Ich meine, du bist jetzt Zürich mit deinen 42 dran, ich bin im Juni mit meinen 75 dran. Das heißt, wenn man das von den Distanzen her sehen möchte, passt das natürlich genauso von den Trainingsplänen her. Und du musst ja eh lange Läufe drin haben. Hattest du den Berlin-Halbmarathon von Anfang an als Ziel dabei?
Ja, schon. Also man kann sogar sagen, wenn jetzt Zürich nicht gewesen wäre, dann hätte ich mir einen anderen Marathon rausgesucht, der auch 3 bis 4 Wochen nach dem Halbmarathon gewesen wäre. Also Berlin war eigentlich so, also der stand schon länger fest als Zürich für mich. Mhm. Berlin ist für mich auch irgendwie so eine Herzensangelegenheit. Zum einen, weil ich da meine eben 11 Jahre oder damals 11 Jahre alte Bestzeit gelaufen bin, weil ich 3 Jahre in Berlin gewohnt habe und dementsprechend Berlin auch schon häufiger gelaufen bin. Ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, mein 6. Start beim Halbmarathon. Und irgendwie hat sich das so eingependelt. Also ich würde gerne auch nächstes Jahr wieder laufen, weil ich finde einfach so, auch dieses ganze Drumherum ist so schön, Berlin als Start alles zu erleben und quasi mit dem Finale, dem Halbmarathon. Und man muss ja auch sagen, dass Berlin hat natürlich auch einen sehr, sehr guten Zeitpunkt. Sicherlich gibt es die ein oder andere Marathonveranstaltung, die vielleicht auch schon früher ist, aber die meisten sind ja wirklich eher Ende April. Schau mal, gleichzeitig mit Zürich findet der Marathon in London statt, findet der Marathon in Bonn statt, ist jetzt nicht ganz so groß, aber Hamburg beispielsweise auch ein sehr großer Marathon in Deutschland. Stimmt. Leipzig ist doch auch am 23. oder?
Ja, mich. Genau, Leipzig ist auch Ende April. 23.04.
Ja. Genau, also alle am selben Tag, wirklich große Veranstaltungen, eben mit Zürich, mit London und insbesondere Hamburg hast du 3 Veranstaltungen an einem Tag und deswegen Ende April passiert einfach viel und ich gehe davon aus, dass viele, die den Halbmarathon gelaufen sind, den auch so als quasi so letzten Test mitgenommen haben für ihren Marathon, weil es bietet sich einfach an, so 3 bis 4 Wochen vorher einen Halbmarathon zu laufen, für mich ja auch, dadurch habe ich jetzt einfach nochmal ganz klaren Standpunkt, weiß, wo befinde ich mich, wo muss ich vielleicht noch dran arbeiten, was kann ich jetzt noch in den letzten 3 Wochen tun, ist nicht mehr viel, klar, eigentlich so, dass das Training ist mehr oder weniger abgeschlossen, aber man man hat vielleicht oder kann noch mal so ein bisschen Sicherheit mitnehmen aus dem Halbmarathon. Also insbesondere jetzt bei mir, weil ich einfach eine Zeit gelaufen bin, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Da gibt mir natürlich jetzt extrem viel Sicherheit für den Zürich-Marathon.
Naja, genau, das ist quasi wie auch eine Art eine Bestätigung, dass alles gut funktioniert, dass du auf einem guten Niveau bist. Ja, und jetzt ab zum Marathon starten kannst. Ich freue mich echt wirklich drauf, auch auf den Zürich-Marathon, um zu sehen, was da am Ende bei rauskommt. Und vor allem auch in deinem 11. Jahr dann auch deine Rekorde zu brechen. Ja. Lieblingszahl 11. Das hast du mir verraten.
Stimmt.
Passt ja auch. Aber sag mal, wie unterscheidet sich dann eigentlich, wenn du hast ja jetzt eine Marathon-Vorbereitung, die hast ja jetzt auch schon, also gut, die ist wahrscheinlich auch kürzer als Ironman-Vorbereitung, aber wie unterscheidet sich diese Vorbereitung beim Ironman-Training und beim Marathon-Training? Also ja. Der große Unterschied dabei.
Also der größte Unterschied ist, sind die Umfänge. Also beim Ironman habe ich so in der heißen Phase ja um die 20 Stunden trainiert, teilweise ein bisschen drüber, manchmal ein bisschen drunter. Ich glaube, den höchsten Umfang hatte ich mit 25 Stunden. Beim Marathon bin ich jetzt immer so bei knapp 10 Stunden, 9 bis 10 Stunden. Aber die Intensität ist natürlich eine andere. Also du brauchst, also ich zumindest, brauche dann auch die Erholungszeit, die ich mir eben auch nehme und auch nehmen kann, weil ich nicht zwei Einheiten an einem Tag habe. Und wenn dann mal eine Laufeinheit und ich gehe dann mittags oder abends gehe ich nochmal kurz ins Studio und mache mein Stabi-Programm, ein bisschen Krafttraining. Aber das ist sicherlich der wesentlichste Unterschied. Also einmal der Umfang und zum Zweiten die Intensität, die im Marathontraining höher ist als beim Ironman-Training. Und dementsprechend damit einhergehend brauche ich auch einfach die Erholung nach dem Laufen. So was die Umfänge anbelangt, rein aufs Laufen bezogen, unterscheidet sich jetzt bei mir gar nicht so extrem. Also ich habe auch in der Hochphase mit meinen 20 Stunden Training bin ich so um die 60, 70 Kilometer gelaufen. Laufe ich jetzt im Schnitt auch, also vielleicht, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, ich würde jetzt sagen, ja, so um die 70 bis 80. In meiner Peak-Woche bin ich 99 gelaufen. Jetzt die Woche komme ich vielleicht so auf 90 roundabout. Aber ich habe eben auch Entlastungswochen mit dabei oder auch intensive Wochen, wo ich dann eben mehr Intensität trainiere, weniger Umfang, wo ich dann am Ende der Woche bei 60, 65 Kilometern gelandet bin. Ich versuche das einfach immer sehr effizient zu gestalten, das Training. Also ich kann das persönlich körperlich auch nicht, also ganz hohe Laufumfänge leisten. Deswegen ist natürlich auch meine Marathonzeit irgendwo begrenzt. Also ich werde nie in 2 Stunden, keine Ahnung, 30 Läufer, weil ich mein Körper schafft es einfach oder würde es nicht schaffen, 120, 130 Kilometer zu laufen. Aber ich denke, auch mit meiner Zielzeit komme ich auch eben gut mit den Umfängen hin, mit 70 bis 80 Kilometern. Wenn ich noch 2 bis 3 Mal die Woche zeitlich ins Studio gehe, wenn ich dann noch mal 1 bis 2 Mal die Woche dann eher als Regeneration aufs Rad gehe, um dann noch mal die Beine zu lockern. Und diese Kombination ist ganz gut. Also Schwimmen ist für mich jetzt komplett weggefallen, also sporadisch. Ich glaube, ich war seit November 2 Mal schwimmen. Radfahren habe ich anfangs auch gar nicht gemacht, habe ich jetzt vor 4 Wochen mal wieder so ein bisschen mit einfließen lassen in mein Marathontraining. Aber ansonsten habe ich mich wirklich aufs Laufen fokussiert und Krafttraining durfte bei mir auch nie zu kurz kommen.
Also Krafttraining sowohl beim Ironman als auch beim Marathon immer entsprechende Krafteinheit in der Woche eingebaut.
Ja, das würde ich, ich glaube, egal was ich machen würde, egal welchen Sport, wäre Krafttraining immer ein wesentlicher Bestandteil des Trainings für mich.
Aber was meinst du mit Krafttraining? Also Krafttraining im Sinne von Gewichten heben oder wie machst du das?
Ja, schon auch. Also Kniebeugen, Ausfallschritte, also schon auch die Beinmuskulatur wirklich trainieren. Ansonsten für die Rumpfmuskulatur sehr viel stabilisierende Übungen, beispielsweise Unterarmstütz, Seitstütz, alles was dazu gehört. Oberkörper trainiere ich auch. Also bei mir ist auch oftmals so, wenn ich laufe oder nach dem Laufen habe ich auch, also gerade beim Marathon habe ich Muskelkater im Rücken. Wahrscheinlich keine Ahnung, ob das an meinem Laufstil liegt. Aber ich versuche auch. Hast du auch? Ah, guck.
Ja, ja.
Also ich versuche auch den Oberkörper ein bisschen zu trainieren. Jetzt nicht unbedingt auf Masse. Also ich will jetzt auch nicht jedes Gramm extra, kostet ja auch Zeit. Deswegen versuche ich jetzt nicht groß Muskulatur aufzubauen während des Marathontrainings. Aber so für die Grundstabilisation ist es für mich einfach essentiell wichtig, da auch was zu tun.
Ich habe nach dem Laufen auch Muskelkater im Bizeps.
Mhm. Ja, das klar.
Ja. Das ist total bescheuert. Ich denke mir da jedes Mal, ich mache Liegestütze, ich mache Krafttraining für die Arme und dann jetzt irgendwie auch nach dem Halbmarathon, ich meine, je nachdem, je länger du natürlich dann läufst, desto mehr ist diese Kraft, die du ja den Schwung aus den Armen holst, du hast ja so die ganze Zeit die Arme so angewinkelt und ich, was ist denn hier los? Muskelkater im Oberarm, das gibt's ja wohl gar nicht. Was habe ich denn gemacht? Hab überlegt, ob ich Sarah über die Strecke getragen habe, aber habe ich nicht.
Hast du nicht? Ja.
Nee, habe ich nicht.
Ja, dir ist schon bewusst, dass man das alkoholfreie Bier auch im Ziel bekommt, dass du nicht die zwei Flaschen über die Strecke schleppen musst, links und rechts.
Obwohl ich, siehst du, warte mal, ich hatte zwei Gele in der Hand die ganze Zeit. Das wird
ja, hat man auf einigen Bildern gesehen. Ja,
das Gewicht der Gele hat dazu beigetragen.
Irgendwas wird es gewesen sein.
Weiß ich nicht. Also, warte mal, wenn ich laufe und ich habe die Arme angewinkelt, die Anspannung halt, ne? Die Anspannung im Oberarm, die man hat.
Ja, das ist es schon. Ist ja nicht normal, auch wenn du spazieren gehst, hast du die Arme ja nicht so angewinkelt wie beim Laufen.
Musst du mal machen.
Sieht ja, aus. Das würde wirklich komisch aussehen. Nee, deswegen hast du da natürlich eine Belastung, eine statische Belastung, hast den, ne, und ja, klar, warum nicht? Wenn du da eine Weile unterwegs bist, was du vielleicht auch nicht gewohnt bist aus dem Training, kann das natürlich durchaus sein. Ja.
Ja. Also ich meine, normalerweise, ich habe mir ja auch ich weiß nicht, wie das bei dir ist, bei deiner Lauftechnik, achtest du darauf, wie du deine Arme hältst? Also ich habe mal irgendwann gesagt, wenn ich die Fäuste balle und dann meine Daumen oben auf die Finger lege und nicht in die Finger rein und drücken, sondern oben drauf legen, bin ich irgendwie schwungvoller unterwegs.
Ja.
Seitdem mache ich das.
Also ich versuche zumindest in den Oberkörper möglichst energiesparend einzusetzen, sage ich mal. Also die Arme locker mitzuschwingen. Ich glaube, ich habe relativ gesehen einen großen Winkel im Ellbogengelenk. Also manche laufen ja wirklich, keine Ahnung, also da ist der Unterarm schon parallel zum Oberarm gefühlt.
Ja, das stimmt.
Das kriege ich irgendwie nicht hin. Also ich versuche das manchmal ein bisschen, also im Training, nicht im Wettkampf, so ein bisschen drauf zu achten. Aber ja, irgendwie bei mir hat sich das auch so eingependelt und so wie ich laufe, damit komme ich klar. Also ich denke im Wettkampf nicht drüber nach und wenn ich dann Bilder von mir sehe, dann denke ich so, na, okay, so der geborene Läufer bist du nicht draußen. Aber ja, passt schon irgendwie. Aber keine Frage, ich meine, wenn du dir die Pros anschaust, dann siehst du ja schon.
Ja, das ist ja Wahnsinn. Also die haben ja dann auch noch, ich weiß nicht, die winkeln ja nicht ganz 90 an, sondern die ziehen ja immer so ein bisschen, weiß ich nicht, wie viel Grad das sind. Also ich mache das gerade, ne? Stell dir vor, ich stehe hier gerade vor dem Mikro und hampel mit meinen Armen, weil ich gerade überlege, wie das ist.
Ja, ich mache es gerade im Sitzen. Ja, aber das aber cool, bei den Läufern, das ist ja nicht so, dass die ein höheres Ausdauerniveau haben, ein höheres Kraftniveau, sondern die haben einfach auch eine ganz andere Lauftechnik, da kommt man gar nicht mehr hin.
Überhaupt nicht. Ja, also der Oberkörper so krass vorgebeugt, wenn ich immer die Bilder sehe, ne, von den Leuten, die da vorne wegknallen, und denke mir immer, boah, ey, das ist so nach vorne Lage, die Beine sind so schön nach hinten gezogen und wenn ich laufe, naja.
Ja,
da denke ich mir jetzt mal, gut, ich habe ich bin nicht so fix, ne, aber ich habe auch bei einer 4,20er oder 4,15er Pace und ich sehe trotzdem aus, als würde ich, keine Ahnung, als würde ich da vor mir hin traben, so, ganz komisch.
Ja, ist wirklich so, also wenn man das im Vergleich sieht zu den Profis, das Wahnsinn. Macht schon eine Menge aus, aber auch da finde ich das schon sehr faszinierend, dass sich der Laufstil auch bei den Profis sehr stark voneinander unterscheidet, wenn man sich die Siegerin anschaut vom Berliner Halbmarathon.
Ja.
Die hat schon einen sehr, ich nenne es mal eigenen Laufstil, aber
das stimmt.
Scheint einfach extrem effizient zu sein, was sie tut. Ja, sonst hätte sie nicht gewonnen.
Als sie da über die Ziellinie drüber gerannt ist, habe ich auch gedacht, die fällt gleich um, war das so, sie sind nicht unrund, aber es sah ungewohnt aus für jemanden, der da vorne reinläuft. Erst so, dass so wie ein Straucheln aussah, aber es war die ganze Zeit so, ne? Wenn man das mal beobachtet, über die Strecke hinweg, war er schon erstaunlich.
Ja, also ein Tipp, den ich jedem geben kann, ist, klar, man kann sich die Profis immer anschauen, wie sie laufen, wie so ein Laufstil in der Praxis auch aussehen kann. Man muss sich aber auch immer bewusst sein, dass man da wahrscheinlich nicht hinkommen wird. Aber wenn man sich selbst dann mal anschaut oder vielleicht auch ein Video von sich mal machen lässt oder selbst macht, funktioniert ja auch heutzutage, und dementsprechend Lauf-ABC so gestaltet, dass man Übungen einbindet, die dann für den Laufstil arbeiten, um das nochmal zu verbessern, ist es sicherlich nicht verkehrt. Also mache ich auch hin und wieder. Ich muss gestehen, in letzter Zeit habe ich so ein bisschen schleifen lassen.
Hauptsache Kilometer.
Der Laufstil, auf den Laufstil habe ich nicht so geachtet. Aber Lauf-ABC-Übungen sind natürlich, wie eben auch Krafttraining, oder sollten schon auch ein Bestandteil. Ja, was heißt sollen? Ich meine, der Spaß steht ja im Vordergrund. Wir verdienen nicht unser Geld damit. Aber wenn man Ambitionen hat und wenn man da Lust drauf hat, dann ist es definitiv von Vorteil, da Zeit rein zu investieren, um am eigenen Laufstil zu arbeiten. Anhand von Lauf-ABC-Übungen, wo man genau weiß, okay, da hat man vielleicht so ein paar Defizite, sei es jetzt Anfersen oder sei es der Kniehub oder sei es die Armhaltung, was auch immer. Es gibt ja 1000 Übungen wirklich für alles.
Also wenn man dann, ich sag mir auch immer, am Anfang war ich hier so auf der Straße und so, da war es mir halt manchmal ein bisschen zu blöd, das zu machen, weil dann manche Leute denken, aber ich habe mir das jetzt angewohnt, auch immer, wenn ich zur Bahn, ich habe ja jetzt eine Bahn in der Nähe, also ich habe schon immer eine Bahn in der Nähe, ich wusste es nur nicht, also keine Straßenbahn, und ich, wenn ich jetzt auf dem Track unterwegs bin, mache ich vorher immer noch ein paar Lauf-ABC-Übungen.
Ja.
Also immer, tatsächlich.
Vorbildlich, Matthias, da muss ich mir eine Scheibe abschneiden. Ja, wirklich, das ist sehr gut.
Ja, also, und es ist dann auch so, klar, viele, also man muss es ja auch nicht tracken, ne? Bei vielen ist es erst immer, okay, ja, auf die Bahn und dann losballern. Und ich habe jetzt aber gedacht, nee, ich habe ja einmal wenn ich da die Übungen mache, dann wirkt es halt auch nicht für mich persönlich blöd, weil ich bin ja hier auf dem Track und es sieht halt aus, als würde ich Sport machen. Von daher, ja, das ist auch alles nur ein Kopfding.
Ich hab's auch immer auf der Bahn oder auf dem Track gemacht, ja, genau aus dem Grund. Weil wenn ich da bei mir zu Hause über den Rheindamm marschiere und Übungen mache.
Und die sehen ja doch manchmal ganz komisch aus.
Sehen komisch aus. Ich meine, im Grunde sollte es eigentlich stören. Sollen die Leute doch denken, was sie wollen. Aber ich fühle mich schon auch wohler, wenn ich auf der Bahn bin und dort die Übungen dann dementsprechend mache. Ja.
Du hast den Trainingsplan, hast du den selber gemacht eigentlich?
Ich habe am Anfang mit einem Trainingsplan aus dem Buch gearbeitet, weil ich weiß, dass der eigentlich so ganz gut für mich funktioniert. Und als ich im Februar dann Corona hatte, oder seit Corona im Februar, bin ich so ein bisschen Freestyle unterwegs, höre da viel auf meinem Körper, versuche natürlich auch die Intensitäten richtig zu setzen und profitiere da sicherlich auch von dem Erfahrungsschatz, den ich gesammelt habe.
Auf jeden Fall.
In meinen Laufjahren, die ich auf dem Buckel habe und aufgrund meines Sportstudiums. Deswegen, das funktioniert auch wirklich sehr gut. Also ich gucke halt immer, dass ich ein paar Schlüsseleinheiten in der Woche mit drin habe und genau, ansonsten halt immer so ein paar Fülleinheiten, beziehungsweise das dann halt auch mal ersetzt durchs Radfahren. Aber dass diese Schlüssel- oder Kerneinheiten, dass ich die auch wirklich immer mache, eben langer Lauf, Kurzintervalle, lange Intervalle, Tempodauerlauf, also aus diesem Portfolio, dass da wirklich immer was dabei ist und dass ich am Ende des Tages dann auch meine Hausaufgaben gemacht habe, weil schlussendlich das Rad erfindet man ja dann auch nicht neu.
Ich finde das aber super interessant, weil Florian Neuschwander, der ja auch, also doch einer, der noch Topläufer bei uns im Start, ich meine, der hat im Halbmarathon ist er 1:07 gelaufen. Und der ist ja auch ohne Trainingsplan unterwegs. Der macht halt so seine Schlüsseleinheiten, wie du das schon sagst, so seine Grundbasis und alles. Und ich meine, du bist ja genauso unterwegs, ne? Und viele verkopfen sich ja so in diesen Trainingsplänen. Wenn ich das nicht mache, schaffe ich das nicht. Oder mache ich das nicht, dann schaffe ich das nicht. Das war bei mir ja auch der Fall, dass ich dieses, als ich mit Enduko trainiert habe und ich mich geärgert habe, dass Trainingseinheiten, dass ich die jetzt gerade nicht machen konnte, habe halt an einem anderen Tag was anderes gemacht und mich dann so rein und habe gesagt, ja scheiße, jetzt erreiche ich ja mein Ziel nicht oder irgendwas. Aber am Ende ist es ja eigentlich nur, dass man schon diese Schlüsseldinger mit drin hat, ne? Also diese wichtigen Einheiten, die halt wirklich auch essentiell für das Training sind, aber nicht immer so perfide da drauf geguckt, weil ich erinnere mich noch an deinen Ironman-Trainingsplan, weil der war ja schon straight, ne? Den hast du ja schon straight durchgeführt. durchgezogen. Da waren dann, wenn wir unterwegs waren, hast gesagt, okay, ich muss heute das machen. Aber jetzt bist du ja schon ein bisschen lockerer unterwegs. Also auch in den letzten Einheiten, als wir uns unterhalten haben, ja, ich könnte jetzt das machen oder ich könnte jetzt das machen. Also ja, dieses genau. Doch so, nicht so 100% so draufstieren und sagen so. Und wenn ich das jetzt nicht mache, dann geht es mir ganz schlecht.
Beim Ironman habe ich tatsächlich jede Einheit komplett durchgezogen.
Ja.
Ich sage nicht 100%, eben weil ich das ein oder andere Zwicken mal hatte, aber zu 99% habe ich jede Einheit so gemacht, wie sie im Plan stand, habe mich da komplett dran gehalten. Das hilft mir dann auch, das gibt mir auch ein Stück weit Sicherheit. Aber jetzt so im Marathontraining habe ich für mich auch so das Gefühl, dass ich da vielleicht auch nochmal mehr Erfahrung habe, mehr Bescheid weiß darüber, was mir wirklich hilft, was mich weiterbringt. Und dementsprechend bin ich da mehr Freestyle unterwegs und ja, entspann mich da auch grundsätzlich, auch wenn ich Marathonpläne sehe, dann könnte ich dir genau sagen, okay, in der Woche, das sind die Schlüsseleinheiten, das will der Trainer damit erreichen und die Einheiten drumherum sind nicht so wichtig, was nicht bedeutet, wenn du nur die Schlüsseleinheiten machst, wirst du das Ziel erreichen, aber zumindest kann man mal entspannt sein oder wenn man, ich sag jetzt mal, man hat 4 Trainingseinheiten auf dem Plan, man weiß aber, hey, ich habe nur 3 Tage Zeit zu trainieren und es sind 2 Schlüsseleinheiten dabei, dann liegt der Fokus auf diesen beiden Schlüsseleinheiten, dass man die auf jeden Fall umsetzt und als dritte Einheit dann eben noch eine der anderen 2 Einheiten, die noch im Plan stehen und da kann man sich ja dann überlegen, okay, welche passt vielleicht für einen besser und wenn dann die andere ausfällt, hey, so what, dann, das ist eine Woche, davon geht die Welt nicht unter. Also dessen muss man sich einfach bewusst sein und das muss man schlussendlich auch herausfinden. Ich meine, es steht nicht dabei, dass es eine Schlüsseleinheit ist, aber man erkennt es ja auch, ne, beim Marathontraining. Es ist ein langer Lauf, es sind irgendwie ein Tempo-Dauerlauf, im Marathontempo ist da so eine typische Einheit oder eben längere Intervalle, sei es jetzt zum Ende hin vielleicht dann nochmal 3x5000 oder, keine Ahnung, 10x1000, 15x1000, irgendwie sowas, das sind dann die Schlüsseleinheiten. Aber wenn du jetzt 10 oder 15 Kilometer locker da stehen hast, dann das ist jetzt keine Schlüsseleinheit.
Oh, so Thorsten, jetzt war das Mikro kurz aus. Ich habe dich tatsächlich unterbrochen. das erste Mal, dass mir das passiert, Premiere, also es ist das erste Mal, dass ich grundsätzlich so einen Cut drin habe. Aber du warst bei deinen Tempo-Dauereinheiten und ich hoffe, wir finden den Faden wieder. Wenn nicht,
Frage. Ja. Was? Ich finde es ja schon mal gut, dass hier auch was passiert. Ich meine, du bist ja schon so geübt in deinem Podcast aufnehmen. Und das gibt mir natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen Sicherheit, weil das bedeutet, dass mir auch was passieren darf. Ne? Bei mir ist es ja nicht so schlimm, als wenn dir was passiert.
Ja, genau. Also von daher ist nicht, also ich glaube, das ist auch, ich habe bei Kurt Krömer im Podcast Feelings, da war das auch ganz witzig. Da haben die erzählt und währenddessen hörst du auf einmal so ein und dann dachte sie, oh, und dann sagte, oh Scheiße, jetzt bin ich mit meinem Kopf gegen das Mikro geknallt. Ja, aber ja, das muss halt auch sein. Ich meine, es ist ja bescheuert, wenn das einfach perfekt läuft.
Ja,
wenn
eben.
Ich mal mein Setting hier sehe, ich habe 2 braune Kissen vor mir stehen, damit der Schall von der Wand nicht wieder zurückkommt. Ne? Also es ist ja alles, es ist ein Mikro und du hast ein Mikro und am Ende mehr ist da ja nicht.
Das ist nicht mal alles. Deswegen, das schneiden wir auch am besten gar nicht erst raus, oder?
Nee, gar nicht, überhaupt nicht.
Das der Fail, nicht. Der bleibt jetzt drin. Das ist gut. Okay, Tempo-Dauerläufe, ja. Also
beziehungsweise Trainings. Ich war einfach, man kann das ja mal so, wenn du auf deine Trainingswoche ausgehst, vielleicht fangen wir da einfach kurz wieder an. Wie sah die Woche jetzt aus bei dir? Also wie sieht eine Trainingswoche bei dir aus? Von, sagen wir mal, von den Einheiten, die du halt als wichtige Einheiten drin hast.
Okay, genau. Jetzt in der Woche als Beispiel, weil es für mich auch eine wichtige Woche, quasi auch meine letzte Woche, wo ich auch wirklich Umfang mache, wo ich Intervalle dabei habe, war es jetzt mein 33-Kilometer-Lauf, der eigentlich ein 32-Kilometer-Lauf sein sollte, aber irgendwie habe ich eine Abzweigung verpasst, beziehungsweise die Strecke falsch eingeschätzt. Nicht schlimm. Also sowas bringt mich jetzt beispielsweise nicht aus der Ruhe. Dann die zweite Schlüsseleinheit für mich diese Woche werden 3x5000 Meter sein, die ich was haben wir denn heute? Donnerstag, Freitag, morgen ist frei, Donnerstag. Ostern, also Karfreitag, dann das Osterwochenende, entweder am Samstag oder am Sonntag laufe. Also das meine ich
läufst auch. Läufst du trotzdem, trotz Ostern, sagst du, ja klar, muss ich?
Ja, halt im Hasenkostüm, ne? Nein, Bilder. Nein, Spaß.
Ja, das will ich sehen. Instagram, ich will ein Bild haben. Ja.
Nein, aber ja, logisch. Also ich werde auf jeden Fall laufen.
Ich sehe dich gerade im Haus.
Ja, schönes Bild. Nein, ich werde laufen, ich muss laufen. Genau, die 3x5000, die werde ich entweder am Samstag oder am Sonntag laufen. Das meine ich auch.
Hoppelst du die dann?
Also, die hoppel ich dann. Die hoppel ich dann. Ja, aber nur die Intervalle in den Pausen, da lege ich mich dann hin. Ja. Und brüte die Ostereier aus.
Oh Gott. Oh Mann, cool. Ja, danke dafür.
Okay, ja. Oh, okay, sehr schön, herrlich. Okay, läufst gut. Du? Läufst du? Wo sind wir stehen geblieben?
Schlüsseleinheit. Sonntag,
genau. Die Einheit, ja. Also 3x5000, die werde ich am Samstag oder am Sonntag laufen. Deswegen, ich bin da, das meinte ich auch mit dieser Freiheit. Also ich werde am Samstag aufstehen und gucken, was sagen die Beine, wie haben sie jetzt meinen Langlauf verkraftet. Ich meine, da liegt dann der Freitag dazwischen, also habe schon mal einen Pausentag. Und dann mal schauen, wenn die Beine sagen, wow, ist jetzt noch nicht ganz so fresh, dann laufe ich die am Sonntag. 3x5000 Kilometer Trabpause dazwischen. 1 Kilometer Ein- und Auslaufen macht dann so mal so marum 20 Kilometer, also auch ein längerer Lauf quasi. Und ja, das sind also eigentlich die zwei Schlüsseleinheiten. Ansonsten, also ich werde diese Woche 6-mal laufen. Ich bin jetzt, das war jetzt die 3. Laufeinheit, am Montag ganz, also wirklich ganz langsame 10 Kilometer. Gestern entspannte 10 Kilometer, heute die 33, morgen wieder entspannte 10. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich am Samstag die Intervalle mache und am Sonntag wieder entspannte 10. So, dann bin ich, glaube ich, bei 93 Kilometern. Und wow. Dann werde ich nächste Woche noch einmal 30 laufen, Anfang der Woche, am Dienstag. Dann sind es noch knapp anderthalb Wochen bis zum Marathon. Das wird mein letzter langer Lauf dann auch sein, also quasi anderthalb Wochen vorher. Ich werde dann noch 2 Intervalltrainings machen, aber auch die von den Umfängen her deutlich reduzieren, also zum Beispiel 5x400 Meter, und dann im Anschluss vielleicht noch 5 Kilometer im Marathontempo und ansonsten wirklich so kürzere Sachen, 5x1000, einfach nicht übertreiben, aber dem Körper auch, und das ist eben so diese Kunst beim Tapern, dem Körper nicht signalisieren, dass er eigentlich seinen Job getan hat und dass er in den Ruhemodus gehen soll, sondern ihn immer wieder daran zu erinnern, hey, du musst noch Leistung bringen, und ihn quasi mit so kleinen, kurzen Einheiten darauf anteasern. Und warum sind sie kurz? Einfach, weil man natürlich auch sich möglichst gut erholen möchte, dass man dann zum Marathon hin fit und frisch an der Startlinie steht. Genau. Und ansonsten so sah eine typische Woche so aus, dass die eher 3 Schlüsseleinheiten beinhaltet hat. Also einmal der lange Lauf, bei mir sind es 30 Kilometer. Also ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, wie manche 38 Kilometer in der Marathonvorbereitung laufen. Finde ich, ja, weil die Erholungszeit ist. Also ich spreche jetzt so von den ambitionierten Hobbyläufern bis nicht ambitioniert, vielleicht, ja, einen Marathon zu laufen birgt ja immer eine gewisse Ambition. Aber ich sag mal, bis zu den Hobbyläufern, verstehe ich es nicht, wie man so lange läuft, weil, also ich habe es das ein oder andere Mal auf Strava gesehen, du bist ja, wenn du einen langsamen Dauerlauf machst, über 38 Kilometer, bist du ja tendenziell deutlich länger unterwegs, als es beim Marathon sein wirst. Und das habe ich für mich nie verstanden, sieht man eigentlich auch, hat man früher in den Trainingsplänen gesehen, so vor 20, 30 Jahren, aber eigentlich ist man da weg von. Ich spreche nicht von den Profis, die auch wirklich teilweise 40 Kilometer laufen, das ist auch nochmal ein anderes Kaliber. Bei mir geht es ja dann auch um die Erholung. Wenn ich einen sehr, sehr langen Lauf machen würde, das würde ja bedeuten, einfach aufgrund der Dauer, dass du dann auch 1-2 Tage später einfach noch keine frischen Beine wieder haben kannst. Und das schränkt dich dann auch in deinem weiteren Trainingsfluss ein. Deswegen ist es für mich jetzt nicht so verständlich, 30 Kilometer, wie gesagt jetzt 33 heute, das ist auch in Ordnung. Wenn wir auch über die Dauer sprechen, ich bin mit der Jana, der Kollegin von uns, mit der bin ich 30 Kilometer gelaufen.
Shoutout an Jana.
Ja, auf jeden Fall. Mein allergrößten Respekt hat vor dem, was sie gerade macht mit der Ironman-Vorbereitung und die das eiskalt auch durchzieht, die wirklich eine absolute Maschine ist.
Die erzählt gerne, die sollte ich mal im Podcast einladen.
Ja, das stimmt. Die kann auch sehr gut erzählen, ja. Und mit ihr bin ich vor 2-3 Wochen bin ich einen langen Lauf gelaufen und da waren wir dann länger unterwegs, als ich es normalerweise bin, wenn ich einen langen Lauf mache. Und das habe ich auch gemerkt. Also da ist nicht so, dass man dann sagt, ja, das Tempo war ja deutlich langsamer. Also ich glaube so circa 1 Minute pro Kilometer langsamer als mein üblicher langer Lauf. Aber ich habe das nach 2,5 Stunden habe ich halt gemerkt, so wow, also jetzt gehen mir auch so langsam die Beine zu und es wird auch vom Kopf her einfach anstrengend. Deswegen laufe ich meine langen Läufe auch gar nicht so langsam. Also ich bin jetzt auch die 33 Kilometer, also ich bin nie mehr als 2,5 Stunden gelaufen. Die 33 Kilometer in 2,28 und die 30er, die ich gemacht habe, auch immer so zwischen 2 Stunden 20 und 2 Stunden 25 roundabout. Und das ist auch okay. So, aber jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. So, also eine Schlüsseleinheit, langer Lauf, quasi fast in jeder Woche, außer in der Regenerationswoche. Ich hatte immer 3 Intensitätswochen, 1 Ruhewoche, ähnlich eigentlich wie beim Ironman-Training. Die zweite Schlüsseleinheit war für mich meistens eben der besagte Tempo-Dauerlauf im Marathon-Renntempo. Anfangs habe ich angefangen mit 6 Kilometern, gesteigert bis auf 14 Kilometer, sodass ich quasi schon ein Drittel der Strecke gelaufen bin im angestrebten Marathon-Tempo. Und die dritte Schlüsseleinheit ist für mich ein klassischer Intervalllauf, kann auch mal ein Hügellauf sein, je nachdem, wo du unterwegs bist. Aber einfach, dass du da nochmal höhere Intensitäten auch erreichen kannst. Das sind so die 3 Schlüsseleinheiten und drumherum wird halt ein bisschen gelaufen, so wie man sich fühlt, mal ein lockerer Lauf, ein bisschen mal langsamer Lauf, genau, dass man dann schon auf einen gewissen Umfang kommt. Wie gesagt, nur die Schlüsseleinheiten reichen nicht aus. Laufen kommt auch vom Laufen. Deswegen brauchst du natürlich auch dieses Gelaufe außenrum um die Schlüsseleinheiten. Ja.
Also am Ende laufen, um einen Marathon laufen zu können.
Ja, um den zumindest. Also ich würde jetzt behaupten, durch das, ja, dass ich wahrscheinlich schon durch die Erfahrung, die ich im Ausdauerbereich jetzt inzwischen gesammelt habe, bin ich wahrscheinlich irgendwie immer in der Lage, irgendwie Marathon zu laufen. Aber ja, zumindest wenn du Ambitionen hast, so ein persönliches Zeitziel oder persönliche Bestzeit zu erreichen, dann bedarf es natürlich schon einer Struktur. Und ich meine, das ist ja auch gut, beispielsweise so die Einheiten im Marathon-Renntempo, die zeigen dir ja noch, oder die zeigen dir ja relativ schnell, ob du dann überhaupt in der Lage bist, das zu laufen. Ich meine, so 10 Kilometer im Marathon-Tempo, im angestrebten Marathon-Tempo kriegt man wahrscheinlich immer hin, aber wenn du dann schon Puls hast wie ein Frettchen, wo du sagst, okay, das habe ich eigentlich nicht mal beim Halbmarathon, dann sollte man sich halt überlegen, ob man seine Ambitionen nicht vielleicht ein bisschen runterschrauben möchte, ne? Und ja, genau.
Aber also, ich sag mal, ich bin auch der Meinung, ich kann auch irgendein, also Marathon könnte ich immer laufen. Und auch einfach aus der Erfahrung und aus dem ständig Laufen, was man jetzt ja immer macht. Also auch wenn ich jetzt, weiß ich, das ist gar nicht so lange her, dass mal irgendjemand gefragt hat, ja, wollen wir dann mal hier laufen, dann wollen wir laufen und sind, weil es einfach so gut war, nicht in dem schnellen Tempo, aber wir sind dann einfach, keine Ahnung, da bist du 20 Kilometer gelaufen und denkst du, oh, jetzt schon 20 Kilometer rum, halt ohne das auf die Zeit zu achten. Aber mit den Ambitionen, ich meine, das kriege ich auch jetzt mit. Ich hatte das ja auch schon mal erzählt, dieser Fortschritt, der halt stattfindet mit einem selbst, was man nachher als anstrengend und nicht mehr anstrengend wahrnimmt. Also am Anfang des Trainings war ich immer noch auf Pacen unterwegs, da habe ich mir gedacht, ey, pff, was soll ich denn damit? Ne? Also damit kann ich noch nichts anfangen. Aber dieses Aufbauen auf diese Grundlage hinweg und dann immer weiter nach oben zu gehen und jetzt dann auch, jetzt zieht man halt, und wenn es nur Kleineinheiten sind, ich war gestern einfach kurz laufen, ich musste Kombinationen laufen, einfach nochmal nach dem Halbmarathon, 5 Kilometer. Ich bin an meine 5 Kilometer Bestzeit dran gekommen, habe jetzt endlich hier, was ich schon lange wollte, ich weiß, ich habe mit 4,5 bin ich 1 Kilometer durchgelaufen. Das war vor einem halben Jahr nicht denkbar, dass ich sowas mache. Aber einfach wie sich das Ganze entwickelt und da kann ich mir das bei dir halt in dem Moment auch vorstellen, du hast ja schon viel gemacht, du hast viele, viele gute Grundlagen und dass du dann auf so einem Niveau dann auch ablieferst, schon ja, das ist geil.
Ja, aber das ist bei dir auch, muss ich auch den Hut vor dir ziehen. Ich meine, ich verfolge es und ich kenne deine Zeiten, die du vor einem halben Jahr gelaufen bist, und ich sehe die Zeiten, die du jetzt läufst. Und wir sehen uns jetzt nicht jeden Tag, auch wenn wir Kollegen sind, aber es ist ja auch geografisch nicht möglich. Aber wenn man sich dann sieht, und ich hatte es dir ja auch schon gesagt, also das hat mich echt so überrascht, also im Positiven jetzt beim Berliner Halbmarathon, wie fucking lean du geworden bist, also wirklich so durchtrainiert und echt der Wahnsinn, also größten Respekt, und deine Zeiten spiegeln es ja auch wieder, also du hast da wirklich tolle Arbeit geleistet im Grundlagenbereich, auch wenn das natürlich wahrscheinlich auch für dich so manchmal so ein bisschen langweilig gewesen ist und schon wieder und man will mal die Hufe schwingen und ein bisschen schneller rennen, man darf es aber nicht laut Plan.
Du machst es halt nicht,
genau. Du machst es nicht, aber du hast ja echt tolle Arbeit geleistet und das hat sich jetzt einfach auch ausgezahlt. Klar, jetzt werden auch für dich so langsam die langen Kanten kommen, um für den Ultra dann auch...
Ja, ich habe den Trainingsplan für nächste Woche schon gesehen.
Ja, um da natürlich auch gut vorbereitet zu sein, aber du hast halt eben auch trotz des vielen Grundlagentrainings hast du auch deutlich an Tempo zugelegt. Und auch die gestrige Einheit habe ich auch bei Strava gesehen. Es ist unglaublich. Also da hast du wirklich nochmal einen Riesensprung hingelegt. Deswegen, ich freue mich wirklich für dich, wenn das auch mit dem Ultra so hinhaut, wie du es dir vorstellst. Du bist auf jeden Fall auf einem guten Weg. Jetzt nur verletzungsfrei bleiben, gesund bleiben.
Das ist es.
Ja, also man darf ja auch mal, ne, man darf nie den Kopf in den Sand stecken, wenn man mal ein kleines Zwicken hat. Wenn man mal krank ist, ist auch jetzt kein Beinbruch, wenn einem da mal eine Woche fehlt oder auch anderthalb.
Genau, habe ich auch gemacht. Also ich habe eine Woche, da war ich krank und du warst ja auch, hast ja auch Corona gehabt, da war es ja auch so, oder die Kinder sind krank und du kommst dann halt nicht dazu. Ich habe dann auch einfach eine Woche auf meinen Trainingsplan pausiert und dachte mir schon, scheiße. Dann bin ich ins Training wieder eingestiegen, langsam, und gleich zwei Tage später wieder das Pensum gehabt, was halt da war. Also da muss ich auch sagen, da habe ich mir vorher immer viel, viel mehr im Kopf gemacht. Mittlerweile sehe ich das auch als Regenerationsphase an, die super, super wichtig ist, um dementsprechend auch wieder die Power reinzubekommen.
Ganz genau. Und man darf sich dann auch nicht verrückt machen lassen, wenn dann, ich sag jetzt mal, du warst eine Woche krank, und wenn dann die Woche drauf, sobald du wieder gestartet bist, wenn der Puls dann einfach nochmal höher ist oder du bei gleichem Puls einfach dementsprechend deutlich langsamer bist, das kommt ja dann auch schnell wieder. Die Zeit muss man dann dem Körper einfach geben, und danach kannst du weiter trainieren und dann passt es auch. Und ich sehe es genau wie du, so einfach als Erholungswoche, die man notgedrungen dann halt machen muss und machen soll, ist eben auch wichtig. Sehr viel auf den eigenen Körper hören, nichts überstürzen. Wenn man auch mal ein Zwicken hat, wo man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt nicht irgendwie Muskelkater, sondern das könnte sich vielleicht zu einer ernsteren Geschichte entwickeln, wenn du da jetzt wirklich immer drauf trainierst, dass du auch dann sagst, okay, ich fahre das Training jetzt erstmal runter, also im schlimmsten Fall auf null, zumindest was das Laufen anbelangt, aber du hast ja Alternativen. Ich meine, du bist ja jetzt inzwischen auch ein fleißiger Rollenfahrer auf deinem Rollentrainer zu Hause, auf dem Rad.
Auf meinem günstig abgegriffenen Rollentrainer.
Ja, mit dem ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe im Vorfeld.
Stimmt. Mit dem du sehr gute Erfahrungen
hast. Und das ist natürlich auch einfach super. Ich kann da nur aus persönlicher Erfahrung sprechen. Ich bin 2008 meinen ersten Marathon gelaufen. Und ich habe mich da auch echt gut vorbereitet. Mein damaliges Zeitziel war 3 Stunden 30. Das wäre so ein Traum gewesen. Und ich habe mich, glaube ich, 6 Wochen vorher habe ich mich verletzt. Ich hatte eine Wadenzerrung. Und damals hatte ich diese Erfahrung noch nicht. Ich habe gesagt, okay, also ich konnte auch gar nicht mehr laufen. Dementsprechend Laufpause. Aber ich habe dann 3 oder 4 Wochen habe ich halt nichts gemacht. Also Krafttraining habe ich gemacht, aber ansonsten gar nichts. Und habe dann quasi 1-2 Wochen vor dem Marathon habe ich wieder angefangen mit dem Training. Und der Marathon, ich bin da durchgekommen, 4 Stunden 49 Sekunden, das war dann quasi meine erste Marathonzeit.
Ach krass.
Aber ich habe mir dann im Nachhinein habe ich mir gedacht, warum bist du denn in der Zeit nicht einfach aufs Rad gegangen? Ne? Ich bin im Fitnessstudio angemeldet, haben da auch ihre Ergometer stehen. Ich bin mir sicher, ich wäre bestimmt eine Viertelstunde, 20 Minuten schneller gewesen. Vielleicht nicht diese 3:30, aber auch keine 4 Stunden, wenn ich was gemacht hätte. Und es gibt da immer Möglichkeiten, Schwimmen, Radfahren, Crosstrainer, je nachdem, was man hat, Möglichkeiten gibt es doch. Ne? Und das hat mich geärgert. Und da habe ich gesagt, okay, wenn du verletzt bist, schau, ob du noch was machen kannst. Wenn du krank bist, lass das Training sein. Und damit bin ich eigentlich bislang immer ganz gut durchgekommen. Und da habe ich habe da auch kein Verständnis für, wenn Leute verletzt sind und einfach auch klagen, so und hier zwickst und da zwickst. Also schon richtige Schmerzen und dann trotzdem noch weiter trainieren. Natürlich zwickt es ja, bei mir auch hier und da. Und jetzt auch nach meinem heutigen Langlauf, oh, merke ich es auch. Und jetzt sitze ich seit einer knappen Stunde und ich weiß, wenn ich aufstehe, dann fühle ich mich erstmal wie... keine Ahnung, wie Mitte 80.
Ja, aber dieser Moment, ey.
Genau, dieser Moment, aber das ist ja auch, das ist ja dann irgendwo auch normal. Ne? Aber ich spreche jetzt wirklich davon, wenn man wirklich weiß, man hat eigentlich was, Körper, was da jetzt nicht hingehört und was auch nicht nach einem Tag weg ist. Ne? Und dann einfach Pause machen. So, das ist jetzt mein.
Also wenn du morgen früh aufstehst, wird's. Wenn du morgen früh aufstehst, wird's nochmal. Nein, aber ich kann das auch sagen. Also mit der Bitte, deiner Bitte kann ich nachkommen, weil, also nicht nachkommen im Sinne, sondern die kann ich einfach nur nochmal unterstreichen. Ich hatte ja auch das mit dem Läuferknie und ich habe ja trotzdem weiter trainiert. Das war ja der größte Fehler überhaupt. Ich habe es ja nur schlimmer gemacht und musste ja dann knapp ein halbes Jahr pausieren. Ich konnte ja dann ein halbes Jahr gar nichts mehr machen. Ich habe mich therapiert, habe dann auch eingesehen, dass es schlecht war und habe dann mit der Therapie erst wieder, ohne dass ich laufen war zwischendurch. Ne? Ich bin Fahrrad gefahren, das alles entlastend und unterstützend, aber nicht das gemacht. Und hätte ich auch laufen können. Es hätte wehgetan, aber ich hätte laufen können. Oder ich hätte wer hat das gesagt, der Orthopäde? Ich will jetzt keinen Orthopäden irgendwie an die Wand stellen, aber im Sinne von, dass das ist, wenn wir eine Spritze reinmachen, dann geht's wieder, kann es auch laufen gehen. Und ich dachte mir so, das kann es ja nicht sein. Ne, also das ist jetzt, glaube ich, nicht die geilste Lösung, zu sagen, nur damit ich mein Hobby frönen kann, mir da Schmerzmittel zu verabreichen oder was auch immer das dann wäre. Und damit würde ich es ja am Ende nur noch viel, viel schlimmer machen. Also am Ende ja der gleiche Effekt. Ja, also von daher.
Ja, dieser Spruch, genau. was vom Laufen kommt, geht auch wieder durchs Laufen. Der macht ja da schon teilweise die Runde. Ja, das ist einfach meist nicht der Fall. Und
ach Quatsch.
Nee, das funktioniert nicht. Schau, du hast dann auch schon die Erfahrung gemacht und ich bin da auch kein unbeschriebenes Blatt. Also auch ich musste die Erfahrung machen, habe mir gesagt, komm, ne, jetzt zwickt's und egal, lauf einfach drüber weg, wird schon. Und nein, also zu 99% wird's dann halt nicht. Es gibt teilweise sicherlich Verletzungen oder Situationen, wo es dann gut ist, zu laufen locker, um einfach auch den Gewebfluss aufrechtzuerhalten, um die Durchblutung aufrechtzuerhalten, was auch wieder den Heilungsprozess fördern kann. Aber das sind die wenigsten Fälle. Ja. Mhm. Ja.
Also definitiv. Da bin ich auch immer 100% für. Am besten erstmal herausfinden, was es ist und dann selber noch ein bisschen einschätzen können, okay, kann ich es therapieren, kann ich es nicht therapieren oder sich dann Hilfe suchen. Das wäre vielleicht immer noch die beste Lösung, aber nicht einfach drauf los und ballern und dann trotzdem machen. Weil dann kriegt man die Quittung, definitiv.
Richtig.
Was ich allerdings jetzt auch noch habe, da du ja so ein sehr erfahrener Läufer bist, ne? Also jetzt schon lange läufst, auch sportwissenschaftlich studiert und du hast halt schon ein fundamentales Wissen. Ich bekomme ja immer wieder so die Frage, und das war für mich ja auch schon lange Zeit so, wie ernähre ich mich denn, wenn ich mich auf einen Marathon vorbereite, wenn ich im Training stehe? Weil viele sind ja immer der Meinung, ja, ist ja egal, da kann ich dann, ich kann reinballern, was ich will, ich laufe ja, ich mache ja Sport, aber und haben dann trotzdem keine Bestzeit oder erreichen dann trotzdem nicht ihr Ziel, weil sie einfach so, ich war doch laufen, ich habe da trainiert, aber haben sich dann einfach mal, ich möchte es so gravierend sagen, beschissen ernährt. Das heißt ja nicht, dass man nichts Blödes essen kann, aber ich meine bloß, die haben sich dann einfach richtig beschissen ernährt und wundern sich dann, dass es nicht funktioniert. Wie machst du das denn? Also du hast ja aus unseren Gesprächen heraus, hast mir auch mal erzählt, du hast einen empfindlichen Magen. Also zum einen würde ich gerne mal wissen, wie machst du das innerhalb deines Trainings, wie ernährst du dich und dann auch so, was machst du vor einem Lauf und während des Laufs?
Ja, genau. Also fangen wir vielleicht erstmal damit an. Genau, empfindlicher Magen. Das limitiert mich so ein bisschen. Also die konkrete Ursache habe ich ehrlicherweise auch noch nicht rausgefunden. Hatte da jetzt auch noch keine Ambition. Also ich wenn ich mittags, nachmittags oder abends laufe, dann tue ich mich da oftmals schwer mit. Also wahrscheinlich, weil noch Mittagessen im Magen liegt, keine Ahnung, komme ich nicht ganz so gut mit klar. Deswegen laufe ich immer morgens. Da spielt es dann auch keine Rolle, ob ich vorher gefrühstückt habe oder nicht. Also auch nach dem Frühstück kann ich immer sehr, sehr gut laufen. Dann hängt es davon ab, was ich für eine Trainingseinheit mache. Also wenn ich ich mache es häufig so, ist jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung, für mich funktioniert sehr gut. Ich kenne auch einige, die es genauso machen. Wenn ich einen langen Lauf habe, dann mache ich den häufig nüchtern. Also ich bin heute die 33 Kilometer gelaufen, ohne gefrühstückt zu haben. Ich habe einen Schluck Wasser getrunken.
Was?
Und ich habe mich auch währenddessen nicht verpflegt.
Was? Nein. Du kannst mir sicher erzählen, dass du hast kein Gel genommen, gar nichts.
Nee, gar nichts, tatsächlich.
Was?
Gar nicht. Aber das ist bei mir, glaube ich, auch bedingt durchs...
Ich bin gestorben.
Durchs lange Radfahren. Da bin ich auch viel oft vorm Frühstück gefahren, immer so bis zu 3 Stunden nur mit Wasser, also auch ohne Energiezufuhr. Kann man sicherlich machen, wenn du auch wirklich im Grundlagenbereich unterwegs bist, um den Fettstoffwechsel nochmal so ein bisschen anzukurbeln, um den so ein bisschen zu trainieren, um bewusst dann vielleicht auch in diese Situation zu kommen, wo du nicht mehr ganz so viel Energie hast. Aber das ist jetzt das, wie gesagt, so mache ich es. Ich kenne einige, die es auch so praktizieren, die damit sehr, sehr gut klarkommen. Wichtig ist dann nur, also ich bin nach Hause gekommen, bevor ich geduscht habe, habe ich mich erstmal verpflegt. Also ich habe meine Haferflocken gegessen, also dass ich Proteine habe, dass ich Kohlenhydrate habe. Ich habe mir noch eine Banane, habe ich mir noch reingeschnitten. Also einfach, dass ich auch sämtliche Mikro-, Makro-Stoffe dann aufnehme. Das ist für mich dann schon eklatant wichtig, dass ich nach dem Laufen auch direkt die Energie wieder aufnehme. Jetzt nicht zu 100% die ich verbrannt habe. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kalorien es waren, aber ich gehe mal davon aus, dass das Müsli das nicht gedeckt hat.
Definitiv nicht.
Nee. Und dementsprechend jetzt nach unserem Gespräch werde ich Mittag essen, da auch schauen, dass ich viel Gemüse dabei habe, dass ich Reis, Kartoffeln oder Nudeln, also schon auch eine Kohlenhydratgrundlage habe, um auch da die Speicher wieder weiter aufzufüllen. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Also schon, ich achte darauf, dass ich 3 gesunde Mahlzeiten am Tag habe, so möchte ich es mal nennen, sehr ausgewogen, eben mit Obst, mit Gemüse, mit eben in meinem Fall jetzt morgens Haferflocken, Leinsamen, Amaranth, Banane rein, Hafermilch, das funktioniert bei mir sehr gut. Aber, und das unterscheidet sich ja dann doch nochmal so ein bisschen von der komplett gesunden Nahrung und ich nenne es mal Sporternährung, weil irgendwo musst du ja auch deinen Tagesbedarf decken und deswegen ist es auch gar nicht schlimm, wenn du dann, weiß ich nicht, so wie in meinem Fall mal eine Tafel Schokolade isst oder vielleicht auch mal ein paar Chips oder so, ne? Um einfach
eine
auch
Tafel Schokolade.
Ja, um einfach auch die Kalorien dann am Ende des Tages drin zu haben. Aber es ist einfach grundsätzlich wichtig, nur sich davon zu ernähren und zu sagen, ich kann ja essen, was ich will, weil ich laufe ja, funktioniert vielleicht bis zu einem gewissen Grad, aber im Endeffekt braucht der Körper natürlich auch Mikro- und Makrostoffe, braucht seine Kohlenhydrate, braucht seine guten Fette, braucht die Proteine und darauf muss man einfach achten. Und also wie gesagt, langer Lauf, oftmals nüchtern. Manchmal auch nicht, hängt auch immer davon ab, wie ich Zeit habe. Also wenn ich jetzt, ich sag mal, über die Mittagspause einen langen Lauf mache, dann habe ich definitiv kein Mittagessen gegessen, aber definitiv gefrühstückt vorher. Also dann halt so um 8, 9 Uhr gefrühstückt und dann 3 Stunden später habe ich einen langen Lauf gemacht. Wie gesagt, jetzt heute mal nüchtern, funktioniert bei mir sehr gut. Wenn das Einheiten sind, wo ich weiß, ich habe da auch einen sehr, sehr hohen Kohlenhydratverbrauch, also eben bei Intervalltrainingseinheiten, bei Tempodauerläufen, die mache ich definitiv nach dem Frühstück. Also da warte ich dann, je nachdem, meistens so eine Stunde danach laufe ich los, weil du dann einfach, also der Körper braucht es und ich kann dir versprechen, du läufst dann einfach auch besser, schneller, wenn
ja,
du die
stimmt.
Energie dann hast.
Ja. Das stimmt,
und
definitiv.
Genau, und während des Wettkampfs, da achte ich dann schon auch darauf, dass ich genügend Energie habe. Also für mich sind es 1,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Kohlenhydraten.
Ach, du rechnest das aus?
Ich rechne es aus. Also beim Ironman habe ich das ganz penibel ausgerechnet. Ich hatte da mein ISO-Pülverchen, habe das verteilt auf 2 0,7 Liter Flaschen und habe mir Gedanken gemacht, also eben nur fürs Radfahren, okay, wie lange sitze ich auf dem Rad? Ich sitze 5 Stunden auf dem Rad. Wie viel Kohlenhydrate brauche ich anhand der Rechnung? Ich habe da 75 Kilogramm gewogen, also habe ich 83 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde gebraucht. 83 Gramm Kohlenhydrate mal 5 Stunden sind 415 Kohlenhydrate. Die habe ich auf die zwei 0,7 Liter Wasserflaschen verteilt. Und so wusste ich, okay, mit diesen zwei Flaschen komme ich über diese 5 Stunden Radfahren. Und genau, und ansonsten natürlich immer viel Wasser, also irgendwie immer, wo es geht. Beim Marathon mache ich es genauso. Also da schaue ich, okay, wie viel hat das Gel, das ich quasi nehmen möchte, wie viel Kohlenhydrate, und rechne mir das dann eben hoch auf meine Zielzeit, und dass ich dann eben die Kohlenhydratmenge dann auch zu mir nehme. Und beim Marathon und jetzt auch beim Halbmarathon mache ich es auch so, ich brauche irgendwie immer Wasser, also gerade wenn ich dann auch ein Gel genommen habe. Ich habe jetzt auch, ich weiß gar nicht, nee, ich glaube, jede Wasserstation habe ich nicht mitgenommen. Ich glaube, beim Halbmarathon hatten wir eine bei Kilometer 15, vielleicht noch später. Ich glaube, ich habe die drei Wasserstationen habe ich mitgenommen. Ich glaube, ich meine so peripher noch eine bei Kilometer 18 wahrgenommen zu haben. Vielleicht stimmt es auch nicht. Aber die habe ich dann...
Die Mall of Berlin. Das ist da, glaube ich, bei der Mall of Berlin, da war noch mal so ein kleiner Zusatz. Aber die hat nicht offiziell zur Veranstaltung gehört. Ich glaube, das macht nur der Partner, der da irgendwie mit am Start ist. Und die haben einen eigenen Stand gehabt. Hat mich auch gewundert.
Ja. Okay, ja, da bin ich auch durchgerannt. Da denke ich mir, nee, ey, komm, die eine Sekunde, die ich da noch verliere, die lasse ich jetzt auch nicht mehr liegen, brauche ich jetzt auch nicht mehr. Da renne ich dann einfach...
ich kann da eh nicht trinken mit diesem Becher. Wie kannst du bei der Geschwindigkeit trinken? Ich sah aus danach.
Funktioniert
machst
gut.
Machst du das?
Ja, da müsstest du mal unseren lieben Mark Huck interviewen, mit dem ich beim Berlin-Halbmarathon bis Kilometer 16 quasi zusammengelaufen bin. Er ein bisschen kleiner als ich, wiegt ein bisschen weniger, hat dann auch meinen Windschatten sehr, sehr gut genutzt und hat mich dann dementsprechend auch trinken sehen und bei der Gelaufnahme gesehen. Nein, aber also für mich funktioniert das wirklich gut.
Hat er alles abgekriegt?
Ja. Habe ich ihm immer zack nach hinten das Wasser über den Kopf geschüttet, ja.
Aber du nimmst doch von dem Becher die Hälfte, wenn überhaupt.
Ja, einen großen Schluck. Also ich trinke nicht den Becher aus. Also wirklich, ich nehme den Becher, nehme einen Schluck und schmeiße ihn weg. So, und ansonsten, jetzt nicht beim Halbmarathon, weil wir hatten 4 Grad, aber wenn es jetzt ein bisschen wärmer ist, dann schütte ich das vielleicht noch über die Oberschenkel oder den Nacken, wo auch immer ich das Gefühl habe, dass ich das gerade brauche. So, und jetzt beim Halbmarathon habe ich ein Gel genommen, also da rechne ich jetzt nicht bis auf den Teufel aus, was ich da brauchen könnte. Du hast ja auch dein Speicher ist
eine Stunde Belastungszeit muss man sich ja auch nicht groß vorbereiten.
Ja, eben, also dein Speicher ist ja eigentlich... Also im Optimalfall ist der ja voll, so wenn du an die Startlinie gehst. Und dann läufst du los und so ein Kohlenhydratspeicher hält, ich sage so ungefähr 1,5 Stunden, ne, roundabout, und dann ist er halt leer. So. Also deswegen, ich bin jetzt 1,17 gelaufen, also theoretisch gesehen hätte ich wahrscheinlich auch ohne Gel das machen können. Ich habe mir gesagt, okay, ich nehme ein Gel bei Kilometer 14.
Das war die Essenz.
Das war die Essenz. Und das habe ich auch so gemacht. Und danach hatte ich nochmal einen richtigen Booster, also war wirklich so bei Kilometer 16, als wäre mir, als keine Ahnung, ich weiß
Man
nicht.
Man merkt das richtig, diese doch wirklich so. Also ich finde tatsächlich, auch wenn es viele sagen, aber das ist so also ein mentales Ding, aber du merkst diesen Zucker auf einmal, auch wenn das nur mental ist, so das spürt einmal alles komplett durch, als würde die Sauerstoffaufnahme komplett erhöht in diesem Moment. Du ziehst so viel Sauerstoff rein und gehst dann nochmal los. Also ich finde, so fühlt sich das immer an. So wie so ein Boost, so richtigen Kick. So, puff, jetzt kickt das Gel.
Stimmt, ja. Der Zucker, Koffein bei mir bestimmt noch, weil ich bin jetzt nicht so der Kaffeetrinker. Deswegen, ich hatte auch ein Gel mit Koffein. Hier nochmal Props an Marc, der mir das Gel gegeben hat, weil er unbedingt darauf bestanden hat, weil ich letztes Jahr beim Berliner Halbmarathon habe ich ihm Gel gegeben und er wollte mir jetzt unbedingt eins von seinen Gels geben und habe ich auch dankbar angenommen. Genau, war dann mit Koffein und ich als nicht oder wenig Koffeintrinker, bei mir hat das dann nochmal, findet das nochmal mehr Anklang und ja, das hat bei mir so richtig den Turbo gezündet am Ende noch. Also ich bin auch die letzten sechs, ich glaube, ich hatte es auch schon gesagt, ne, die letzten 6 Kilometer waren noch mein schnellster Abschnitt.
Mhm. Ja. Mhm. 3,33.
Ja, 3,38. Ich bin so, die letzten 2 Kilometer waren dann so bei 3,30, 3,33, aber die letzten 6 in Summe, wie es dann in der Ergebnisliste dann auch steht, da haben sie ja die einzelnen Abschnitte, da war es dann 3,38.
Ja. Aber sag mal, also das heißt, du hast beim Halbmarathon jetzt nicht, aber taktest du das beim Marathon im Sinne, dass du die Zeiten merkst, wann du das aufnimmst oder die Kilometer merkst, wann du das aufnimmst oder wie kommt das? Also wie weißt du, wann nehme ich welches Gel?
Ach so, nee, ich mache es nach Dauer, nicht nach Kilometern, sondern wirklich nach Dauer.
Ach so, ja. Belastungszeit. Also Belastungszeit. Wenn du sagst, du bist 1,5 Stunden, dann das nächste, weil ich weiß, jetzt ist es leer. dann nach anderthalb Stunden, also nee, so lange brauchst du ja gar nicht.
Also beim Halbmarathon habe ich es nach Kilometer gemacht, habe ich gesagt, hey, Kilometer ist ja dann noch irgendwo Dauer. Ich habe mir gesagt, nach zwei Drittel der Dauer oder eben Kilometer, dann nehme ich mein Gel, also dementsprechend Kilometer 14. Beim Marathon mache ich es wirklich von der Dauer abhängig. Also da schaue ich nicht auf die Kilometer, sondern nehme es dann eben anhand der Dauer. Wenn ich jetzt sehe, okay, irgendwie zwei Minuten später kommt eine Wasserstation, dann nehme ich das Gel zwei Minuten später, weil irgendwie ist es dann doch angenehmer, wenn man das nochmal mit einem Schluck Wasser runterspülen kann.
Das stimmt.
Aber ansonsten mache ich es da wirklich von der Dauer abhängig. Also ich werde drei Gels werde ich wahrscheinlich nehmen. Ich habe es mir jetzt noch nicht ausgerechnet. Ich muss mal schauen. Also so nach 40 Minuten, 120 Minuten und, dreiviertel Stunde, anderthalb Stunden und 2 Stunden 15. Da wollte ich die Gels nehmen. Und dann habe ich im Idealfall noch eine halbe Stunde am Ende, die ich halbe Stunde bis 35 Minuten, die ich dann ohne Gel
auskomme. Aber das schaffst du. Aber das schaffst du auch.
Das schaffe ich hoffentlich, ja.
Aber du, an dem Tag, also mal dazu, ich habe einen kleinen Schluck genommen und das war bei Kilometer irgendwas dazwischen, Kilometer 10 oder sowas. Da habe ich nur einen kleinen Schluck Wasser genommen, das war für mich auch bisher immer undenkbar, aber mittlerweile weiß ich ja auch, wie ich morgens mich ernähren muss und so weiter. Also das hilft immens, wenn man sich zumindest auch damit beschäftigt. Und ich hatte auch mal so einen Hint wegen Koffein, weil du das gesagt hast. Ich habe so einen Hinweis bekommen. Ich hatte an dem Morgen, als ich aufgestanden bin, bin ich in den Tag gestartet und habe im Laufe des Morgens Kopfschmerzen bekommen. Ich habe an dem Vortag wenig bis gar kein Koffein zu mir genommen und habe am Morgen auch kein Koffein zu mir genommen. Und dann sagte mir jemand, ja, das waren Entzugserscheinungen, weil ich habe mich so gewundert, warum ich auf einmal Kopfschmerzen hatte. Und dann habe ich mir auch da kam so der Tipp mit einem Gel mit Koffein, weil ich habe nur noch keinen Kaffee getrunken, was ich in der vorherigen Folge gesagt habe, weil ich einfach immer, ich muss immer pinkeln. Egal wie lang der Lauf ist, ich muss immer pinkeln, weil ich Kaffee getrunken habe. Das ist so krass, das ist unmöglich. Ich reg mich jedes Mal auf drüber. Ich hatte hier einen Halbmarathon, den bin ich damals auch mit meiner Kollegin Moni gelaufen. Ich musste nach 5 Kilometern pinkeln und nur deswegen sind wir nicht auf dem Podest gelandet, weil mir diese 3 Minuten gefehlt haben, die ich pinkeln war. Das unmöglich. Aber und sogar bei 10 Kilometern muss ich pinkeln. Da heißt es ja Koffein halt. Ich nehme schon viel Koffein zu mir. Aber ich sollte mal drüber nachdenken. Ja, und jetzt kam der Hinweis, die Kopfschmerzen waren, wenn du so ein kleines bisschen Koffeinentzug hast.
Oder die Party vom Vortag.
Ja, welche? Die suche ich, die habe ich auch gesucht, aber es war keine da. Die mit mir allein unter der Dusche. Ach nee, habe ich ja auch nicht.
Also, wer duscht schon, ja.
Herrlich. Okay, aber jetzt mal noch eine Frage. Nee, nicht nur eine, eigentlich nur die Frage, das fühlt sich an wie unser Telefongespräch, was wir eigentlich sehr oft führen. Morgens, wenn du wachst auf und dann, wenn du frühstückst, was frühstückst du? Ich habe irgendwas von weißen Brötchen gehört.
Genau, am Wettkampftag habe ich, also jetzt beim Halbmarathon, habe ich 3 weiße Brötchen mit Marmelade gegessen. Ah, ja, also Haferflocken.
3 weiße.
3. Ja, ich glaube, Jana hat, glaube ich, sogar, oder der Albi, also irgendjemand, der mit uns gelaufen ist und im Hotel war, hat, glaube ich, 4 Brötchen gegessen. Ich habe 3 weiße Brötchen gegessen. Man muss dazu sagen, wir waren im Motel, die waren noch relativ klein. Deswegen, genau, 3 Brötchen mit Marmelade. Ja, Haferflocken, da arbeitet der Körper natürlich auch schon eine Weile. Ne? Also die sind jetzt nicht ganz so leicht verdaulich. Deswegen versuche ich auf sowas zu verzichten. Ich weiß, dass ich es ja eigentlich vertrage, weil ich esse sie zu Hause und laufe dann ja auch 1 Stunde später, eben auch anstrengende Einheiten. Aber so vom Wettkampf, ist eben jetzt nicht gesund. Aber ich hatte ja auch vorhin schon gesagt, also gesunde Ernährung unterscheidet sich teilweise eben auch von der Sporternährung. Und da geht es ja mir wirklich nur um diesen sportlichen Aspekt und darum, hey, ich muss irgendwas essen, was einfach auch leicht und schnell verdaulich ist.
Okay, und Energie hat.
Und Energie hat, genau. Und das ist eben das Weißbrötchen oder weiße Brötchen mit Marmelade, ja.
Habe ich mir gemerkt, das werde ich jetzt auch machen.
Ja, das ist gut, funktioniert gut. Also manche essen das dann auch mit Honig, aber man sieht dann schon, dass viele sich dann ähnlich morgens verpflegen. Ja. Was man auch machen kann, das hat jetzt auch hier der Albi, du hast ihn ja auch kennengelernt, so einer meiner besten Kumpels, den ich schon seit, keine Ahnung, gefühlt 100 Jahren kennen, aber so alt bin ich ja noch nicht, weiß gar nicht, seit knapp 30 Jahren, glaube ich, kenne. Der hat noch ein Gel vorm Start genommen. Das mache ich beim Ironman, mache ich das auch. Ist auch echt nicht verkehrt, ne? Weil dann füllst du noch mal kurz deine Reserven auf und er hat es gemacht und keine Ahnung, 5 Minuten später sind wir gestartet. Ist sicherlich auch eine vernünftige Idee. Bin ich jetzt beim Laufen, warum auch immer, bin ich dann noch gar nicht drauf gekommen, dass man das auch machen könnte. Ja.
Ich nehme immer diese, also jetzt mittlerweile, ich nehme jetzt diese Energy Gums von Dextro, die esse ich vorher. Das steht immer als Empfehlung, 5 bis 10 Minuten vor dem Lauf und dann alle 20 Minuten kannst du, wenn du kein Gel zum Beispiel nimmst oder ähnliches, aber ich kombiniere die beiden Sachen immer. Und das muss ich sagen, hat mir auch geholfen. Das war nochmal wie so ein, vielleicht wenn nur mental, aber es war das super schnell, also das konnte ich gut kauen, das ging eigentlich fix. Das war auch das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Aber ich denke, das kann gar nicht schaden.
Solche Gums finde ich eigentlich, also am Anfang habe ich gedacht, ja gut, wie kriege ich diese Dinger überhaupt runter. Aber eigentlich ist es gar nicht mehr so schlecht, weil man die natürlich noch mal so ein bisschen im Mund lassen kann und die über, ich sag jetzt mal so, über 1 Kilometer ne, erst komplett quasi runterbekommen hat. Was ja auch nicht schlecht ist, ne, weil dann hast du jetzt nicht so eine Energiezufuhr innerhalb von 2 Sekunden, sondern über einen längeren Zeitraum. Du streckst das ein bisschen. Dann kriegt der Magen nicht direkt so einen Schock.
Du hast Zürich als jetziges Ziel. Was kommt nach Zürich? Weil ich kann mir nicht vorstellen, ich meine, gut, was kommt nach Zürich? Nach Zürich kommt Thorsten nicht mehr bei On. Und dann hat Thorsten einen anderen Weg, aber rein vom Läuferischen her.
Gute Frage.
Weil du hast ja dann auch, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, ne? Also ich sag mal, alleine dadurch, dass du ja dass du dann nicht mehr bei On bist, hast du ja auch gar nicht mehr so, also klar, du bist sowieso ein sportlicher Typ, aber du hast ja nicht mehr so dieses
Umfeld.
Das Umfeld.
Ja. Weiß ich nicht. Also rein sportlich gesehen habe ich dann auch noch eine Mitteldistanz, also ein Triathlon, bei dem ich starten werde. Mhm. Ich komme voll aus dem Marathontraining, deswegen ich habe die ganzen Grundlagen. Ich werde dann einen halben Marathon im Anschluss an 90 Kilometer Radfahren, werde ich sehr gut laufen 18. können, denke ich. Genau, Radfahren, dadurch, dass ich jetzt schon ein bisschen auf der Rolle gewesen bin und auch merke, dass eigentlich so meine Form auf dem Rad ganz gut ist, ne? Also Laufen hilft auch fürs Radfahren, umgekehrt auch, deswegen eigentlich ganz gut, ich muss dann das dann danach nochmal so ein bisschen intensivieren, passt ja auch ganz gut, weil nach dem Marathon wollte ich dann erstmal 2 Wochen nicht laufen und da werde ich dann mit dem Schwimmen langsam wieder einsteigen, da werde ich ein Rad fahren und dann ist Mitte Juni ist dann der Ironman 73 in Rapperswil in der Schweiz. Da werde ich mit der Marina starten, unserer lieben Kollegin, die in Deutschland gearbeitet hat, inzwischen in die Schweiz ausgewandert ist. Da freue ich mich auch sehr drauf, weil es ihre erste Mitteldistanz, sie da begleiten zu können. Aber für mich persönlich ist es jetzt, habe ich da jetzt keine Ambition, irgendwie eine für mich sehr, sehr gute Zeit hinzulegen, sondern es soll wirklich eher eine Spaßveranstaltung sein und die treibt mich natürlich dann trainingstechnisch auch dazu, dass ich meine Schwerpunkte wieder so ein bisschen verlagere und wieder ein bisschen mehr schwimmen gehe. Ich freue mich auch drauf, weil dann im Mai machen die Freibäder wieder auf. Also da tanke ich dann sowieso nochmal mehr Motivation, schwimmen zu gehen, wieder mal ein bisschen draußen Rad zu fahren. Und danach werde ich so, ja, Freestyle weiter trainieren, mich einfach so in Form halten und ich würde gerne im Herbst eigentlich so ein ähnliches Projekt starten, wie ich es jetzt hatte, also vielleicht auch die Kombination Halbmarathon-Marathon oder vielleicht dann auch noch ein Top, ein 10-Kilometer-Lauf, also ich würde jetzt gerne eben meine Bestzeit, eine neue persönliche Bestzeit aufstellen in Zürich, eine neue Marathon-Bestzeit, dann habe ich quasi 2 Bestzeiten dieses Jahr schon mit dem Halbmarathon und Marathon.
Marathon?
Und die 10-Kilometer-Bestzeit wäre natürlich auch nochmal so ein Punkt. Aber irgendwie habe ich gerade Lust auf dieses Marathon-Training. Also ich hätte auch Lust im Herbst
einen
schönen Marathon rauszusuchen. Vielleicht Valencia zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Und ich hatte Janas Freund versprochen, den Daniel, du kennst ihn auch. Ihm hatte ich versprochen, dass ich...
Shoutout an Daniel.
Ihm hatte ich versprochen, dass ich mit ihm den Köln-Marathon laufe als Pacemaker. Also dass ich ihn dann auf seine Zielzeit quasi pace. Ja, weil er...
Wann ist der?
Der ist... Erstes Oktoberwochenende. Ich meine, ist es der, ich glaube, der 1. Oktober ist es sogar tatsächlich. Und.
Oh, ich glaube.
Der ist schön.
Warte, fällt mir. Ich wollte es ja letztes Jahr schon. Ich glaube, das könnte ich auch noch mit in der Zeit. Also ich. Naja, ich wollte ja auf jeden Fall in diesem Jahr nochmal meine Marathon-Bestzeit fertig machen, wenn ich einmal in dem Training drin bin. Aber Köln.
Ach, Köln ist super. Der Martin läuft auch mit. Genau.
Na gut, Daniel ist ja
auch ich werde mitlaufen. Am Start, ist ja cool. Daniel ist immer so ein großes Fragezeichen. Der ist ja unter die Radfahrer gegangen. Ach so. Weiß nicht, ob man ihn dazu bewegen kann. Paul vielleicht.
Ach, den kriegen wir hin.
Ja, aber es werden bestimmt wieder einige am Start sein. Wir haben ja auch hier viele Kölner Kollegen, Kolleginnen, die, ja, die vor Ort sind. Zumindest zum Anfeuern werden da bestimmt viele vor Ort sein. Köln ist eine tolle Strecke. Mir gefällt die wirklich sehr. Und deswegen ist das, ja, freue ich mich umso mehr darauf, wenn ich die Möglichkeit habe, da jemanden hoffentlich zu seiner persönlichen Zielzeit begleiten zu können. Und ja, er hat auch ein ambitioniertes Ziel, der liebe Daniel. Er will sich qualifizieren für den Boston-Marathon. Also ich weiß nicht, ob es nur zwei sind. Ich kenne zwei, nämlich New York und Boston. Zwei Veranstaltungen, wo man über eine Qualifikationszeit quasi auch an den Startplatz kommt. Ansonsten wird es eher schwieriger, eher über so einen Charity-Platz oder über einen Lostopf. Aber genau, wenn du dich direkt qualifizierst, eben mit der Zeit, die auch altersklassenabhängig ist, dann bist du da direkt drin. Und das ist sein Ziel und ich möchte ihn da gerne drauf unterstützen.
Okay, geil. Was ist für eine Zeit? Was habt ihr geplant?
Er muss 3:05 laufen.
Ach du Scheiße.
Ja.
Ich
ja, ja. Okay. Deswegen, das wäre für mich dann ganz gutes Training, wenn ich dann sage, ich laufe dann irgendwie 4 Wochen später oder 6 Wochen später, laufe ich dann meinen eigenen Marathon, dann ist es für mich einfach auch schon eine anstrengende Einheit, keine Frage. Ist jetzt nicht so, dass ich das so, ne, so mit Links machen werde, aber ja, das würde ich dann gerne.
Okay,
dann
na gut, bis Oktober ist noch ein bisschen Zeit.
Da ist noch ein bisschen Zeit.
Na, vielleicht bin ich auch noch dabei. Und wann rumpft dann dein 10. Ironman?
Ja, ich weiß es echt nicht.
Aber du hast es noch im Kopf?
Ja, da schon. Also Hawaii ist weiterhin Ziel, eben jetzt nicht im nächsten Jahr. Ich weiß es nicht. Und du hattest es ja angesprochen mit neuen Job. Ich muss mich da natürlich auch eingrooven, dass da alles läuft, funktioniert, wird da sehr viel Herzblut und Zeit investieren und dann einfach... dann kommt alles so, wie es kommt. Ich denke, so ein Marathonziel kann man sich immer nehmen, weil eben der Trainingsaufwand nicht so hoch ist. Aber so ein Ironman ist einfach noch ein ganz anderes Thema und da warte ich. Und irgendwann wird es den Zeitpunkt geben, wo ich sage, hey, ich habe einfach auch mal wieder ein bisschen Luft. Und auch ist ja nicht nur die Zeit, man muss ja dann auch vom Kopf sich 100% darauf einstellen können. Und
das ist recht.
Wenn du da eben eine neue Herausforderung anfängst, neu startest, dann das geht nicht miteinander einher. Also zumindest für mich nicht. Ich habe es gemacht, beispielsweise 2015, als ich bei On angefangen habe, habe ich eine Langdistanz gemacht und das war eine meiner schlechtesten. Also das war genau das gleiche Thema. Ich konnte mich da einfach nicht drauf fokussieren, wollte mich auch gar nicht so drauf fokussieren. Für mich war einfach der Job, das Einarbeiten, Eingewöhnen, hatte für mich in dem Fall Priorität und das war dann auch völlig okay. Aber das ist halt inzwischen nicht mehr mein Anspruch, wo ich sage, man muss ja trotzdem Zeit investieren und ich will da nicht einen Ironman machen, wo ich dann 15 Stunden trotzdem irgendwie trainieren muss und dann am Ende des Tages für eine Zeit, wo ich sage, yo, ne, war jetzt dein 10. Ironman und 8 davon warst du schneller, was bringt dir das jetzt? Warum hast du die Zeit investiert? Hättest du auch irgendwie anders machen können. Ne? Und so viel Spaß macht es dann auch nicht, dass man sagt, man trainiert so viel, um dann am Ende des Tages enttäuscht zu sein.
Ja, aber ich finde es cool. Ich finde es auch cool mit dem, also was du vorhast, wie du es weiterziehst. Ich meine, du bist ja sowieso, ich glaube, du bist einer der Menschen, die mich in den letzten beiden Jahren zumindest auch, also seitdem wir uns eigentlich kennen, so immer nach vorne getrieben hat. Einfach von der Inspiration her. Ich meine, ich sage das oft, ne? Ich bin ja auch so jemand, der äußert solche Dinge dann auch. Jetzt auch beim Halbmarathon, das ist halt, also wie viele Menschen du in deinem Umfeld motivierst und animierst, so Dinge zu machen, das ist echt schon erstaunlich. Mit dieser ruhigen und doch so sportiven und nach vorne getriebenen Art. Ich glaube, du hast so viele Menschen schon zum Laufen bewegt und ich hoffe dann auch immer, dass sich Leute, die zum Beispiel auch den Podcast anhören, also die hier davor sitzen, genau das Gleiche als Antrieb nehmen. Und ja, du hast da echt großen Teil auf jeden Fall bei mir im Leben auch schon dazu beigetragen. Ich meine, du hast mich zu On gebracht und umso mehr freue ich mich dann auch immer wieder über die Gespräche, die wir haben, auch wie jetzt hier. So diesen Austausch zu haben und auch von dieser Erfahrung, von der ich natürlich extrem profitiere. Von daher vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Für dich und natürlich auch für das, was du in den letzten beiden Jahren auch für mich gemacht hast. Ich sag das jetzt, weil ich das hier einmal aufnehmen kann. Dann ist das nämlich auch festgehalten.
Vielen Dank, Matthias. Also das berührt mich jetzt wirklich sehr. ja, danke.
Ja, gerne. Also wie gesagt, ich sag das ja auch öfter mal, aber ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr dankbar drüber und umso dankbarer bin ich auch, dass das noch weitergeht, auch mit uns, dass wir den Kontakt halten. Ja, so, jetzt da hättest du jetzt nicht mitgerechnet, das habe ich nämlich nicht in den roten Faden mit reingenommen.
Ja, stimmt. Ja, macht mich auch spaßlos. Ja. Ich hoffe natürlich sehr, dass wir beide, nicht nur ich, sondern auch du, dass wir da wirklich viele Leute inspirieren können.
Ja, das ist ein Antrieb, denke ich, von unserer Seite, mit unserer Leidenschaft, die wir haben, Menschen dazu inspirieren, sich zu bewegen, auf sich zu achten und auch immer, so wie du es jetzt auch gemacht hast, das Glück im Leben genießen und auch anzupacken und sagen, ich bin glücklich für mich und dafür sorge ich auch.
Ja. No? Ganz genau. So. Alles, was man macht, man sollte es einfach mit einer Leidenschaft machen und sich selbst auch treu bleiben. Ich denke, das ist immer das Wichtigste. Und wenn es kein Laufen ist, dann ist es vielleicht irgendwas anderes, was einen motiviert. Und wenn es das dann nicht mehr ist, dann eben auch rechtzeitig sagen, okay, dann ist es das halt einfach nicht. Dann gibt es irgendwelche anderen Dinge, die einen glücklich machen.
Ja. Genau, definitiv. Ja. Vielen, vielen Dank, Thorsten,
für deine Zeit. Sehr gerne.
Für dieses wundervolle Gespräch. Ich habe es sehr, sehr, sehr genossen.
Ich auch.
Habe mich auch so dolle vorher drauf gefreut. Und dass wir ganz viele Menschen damit motivieren. Vielen Dank für deine Erfahrungen, die du mit uns teilst.
Immer gerne. Auch wenn ich kein Profi bin im Sport, aber ich denke, so ein bisschen Leidenschaft wird man wahrscheinlich dann doch.
Aber diesen authentischen Menschen, ganz ehrlich, den authentischen Menschen glaubt man das immer viel mehr als den Profisportlern, weil Profisportler machen das, weil sie dafür bezahlt werden. Du bist jemand, der es authentisch leidenschaftlich macht und in meinen Augen ist das viel mehr wert, als wenn dann Pro-Athlet angerannt kommt. Weißt du, was ich meine? Also das ist jetzt nicht negativ dem Pro-Athleten gegenüber, aber es wirkt viel authentischer.
Ja. No? Das ist schön, sehr gut.
Dann, wow. Thorsten, bis zum nächsten Mal, bis zu deinem 100er.
Bis zum nächsten Mal. Oh ja, bis zum 100er.
Ja. Und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr euch wieder so anderthalb Stunden jetzt hingesetzt habt und uns zugehört habt. Ja, immer gern auf Feedback besonnen. Also her damit. Ich wünsche zumindest allen jetzt einen schönen Tag. Thorsten, dir auch.
Ja, ich wünsche auch allen einen schönen Tag. Und vielen Dank schon mal fürs Zuhören bis hierhin.
Tschüss.
Tschüss. Solange du mir keine klatscht, alles gut.
Nee. So, okay, warte.